Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Konterpass. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochel.
Und produziert wird das gute Stück von Pascal Riedel. Jan, schön, dass es geklappt hat. Unsere Premierenfolge und es gibt direkt eine relativ große Besonderheit. Es ist bei mir nämlich abends und bei dir ist es nicht abends.
Nee, bei mir ist Mittag. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum die Tonqualität bisschen nachlässt. Und zwar habe ich mein Mikro nicht mit. Ich bin etwas weit weg. Bin hinter der großen Pfütze. Ich sitze hier in wonderful New York City.
Weil du einfach ein Jet-Set-Erleben hast, wie man sich das eben vorstellt, richtig?
Das ist ich folge so ein bisschen, kannst du dich erinnern, als Tuchel damals bei Dortmund aufgehört hat, da gab es in der Zeit so einen Artikel über ihn, da lief er so dieser Slenderman in diesem eleganten Anzug so durch New York und das habe ich mir eigentlich fest vorgenommen. Also ich wollte in Williamsburg mir so einen Undercut reinfräsen oder zwei oder drei von links von rechts, alles wollte ich mal. Ich wollte in Chinatown so eine illegale Bar aufmachen. Ich wollte hier so eine Regenbogensocken durch die Christopher Street gleiten. Da habe ich mir alles dick vorgenommen. Als ich ankam, war es ein bisschen anders. Also du kennst wahrscheinlich dieses Meme mit dem Hund in dieser brennenden Wohnung. Und er guckt so auf den Kaffee.
This is fine.
This is fine. Und so ungefähr habe ich mich gefühlt, dass ich angekommen bin. Also New York in diesem Blade Runner Modus. Und ich dachte mir, das war so nicht geplant. Aber willst du nicht anders machen? Es ist so eine halb private, halb berufliche Wanderung hier durch die Ecke. Und mein Gott. Aber es funktioniert auch so auf die Entfernung. Offensichtlich die Latenz hält sich in Grenzen. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen für die erste Folge. Mach mal so eine kleine Intro. Versprech mal, was kommt.
Genau, und wir haben uns eine Struktur überlegt für unsere Folgen. Wir werden mal sehen, wie lange die Struktur anhält und ob wir die vielleicht nach den ersten zwei Folgen wieder vollständig umschmeißen. Aber bis auf Weiteres werden unsere Folgen so aussehen, dass es erstmal eine kleine, manchmal sicherlich auch größere News-Einheit gibt, wo wir einmal alles runterrattern, mal schneller und mal langsamer, was sich alles so ereignet hat in der Floorball-Welt. Und dann gibt's immer das ein oder andere größere Thema. Heute, weil wir uns ja quasi in der Sommerpause zusammentreffen, zusammenhören, zusammen podcasten, wird's ein relativ umfangreicher Rückblick auf die Bundesliga. Sowohl zweite Bundesliga Herren als auch erste Bundesliga Damen als auch erste Bundesliga Herren. Ihr müsst keine Angst haben, das wird sich sicherlich ein bisschen ziehen. Es wird nicht jedes Mal nur um die Bundesliga gehen und wenn, wird es nicht in dieser Länge um die Bundesliga gehen. Aber wie gesagt, es ist eben die erste Folge nach Saisonende quasi. Von daher, um die letzten 12 Monate einmal vernünftig beleuchten zu können, macht es sicherlich Sinn, da ein bisschen umfangreicher drauf zurückzublicken. Was haben wir sonst noch so vor in den nächsten Folgen, Jan? Gibt es da schon kleine Teaser oder verschweigen wir das erst einmal?
Wir sollten natürlich alles verschweigen und verstecken und alles bestreiten, aber wir haben schon vor, ein schönes Gleichgewicht zu haben. Also einerseits haben wir die nationale Szene, wir haben die Wettbewerbe, die wir in Deutschland haben, wir haben internationale Wettbewerbe, wir haben Nationalmannschaften, wir haben ausländische Ligen, vielleicht auch so ein paar ein bisschen spannendere Häppchen und wir schauen auch so ein bisschen in die Vergangenheit, woher Floorball herkam und wo es eigentlich mit Floorball hingehen soll. Also die Versprechen sind groß, mal schauen, was wir bieten und ich würde sagen, wir legen los.
Wir haben da so eine kleine Liste vorbereitet. Einmal dazu vorweg, die komplette Silly Season, da gab es ja schon die ersten Transfers, die von den Dächern gepfiffen worden sind, die lassen wir komplett weg. Silly Season machen wir in einer anderen Folge, wahrscheinlich im Juli oder im August, wenn es da ein bisschen mehr zu berichten gibt und noch mehr Transfers fix sind. Nur, dass ihr euch nicht wundert, Transfers international wie national findet ihr heute nicht wieder. Und wir würden anfangen, als erste News, ist auch schon ein bisschen länger her, aber wir würden uns noch einmal kurz mit dem Ausgang der U19-WM befassen. Kleiner Disclaimer für alle, die es nicht wissen, ich war selber vor Ort, ich war als Assistenztrainer für die deutsche U19 tätig. Von daher dachte ich, fangen wir mal mit deinen Eindrücken von außen an, Jan.
Meine Eindrücke von außen, ich glaube, man muss das so ein bisschen aufsplitten für alle Länder außer Deutschland und Deutschland. Es war eine WM, die so ein bisschen in der Geschichte der Tschechen stand, die es davor zweimal geschafft haben, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das war ja spektakulär davor. Jetzt gab es bei denen eine neue Generation, die musste weichen, wurde Vierter. Das heißt, da wurden das Top-Medaille wurde neu verteilt. Was ich spannend fand bei der WM war tatsächlich, dass die Schweiz so ein bisschen nach mauen Jahren wieder Oberluft geschnuppert hat. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen für die Herren-Nationalmannschaft, die in den vergangenen Jahren so ein bisschen im Trüben gefischt hat. Und da war die Frage, was kommt eigentlich danach? Und das war ja schon mal ein Achtungszeichen, dass man da mal wieder so ein WM-Finale spielen kann. Bei den Deutschen muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Spiele nicht schlecht, aber es wirkte auf mich alles so sehr präzise, sehr abgemessen, sehr sauber. Also es war jetzt ein Spiel, das wirkte eigentlich sehr durchdacht. Aber wenn du es dann eben mit so Gegnern wie die Slowakei oder Dänemark vergleichst, dann fühle ich gerade bei den Slowaken, fühlte ich halt so ein bisschen mehr Wucht, mehr Physis, ein bisschen mehr Pragmatismus. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum, wenn dann so eine Crunch-Time ansteht, warum dann auch so ein Spiel mal dann eben nicht geklappt hat für Deutschland. Und ansonsten, was hängen geblieben sind, das ist vielleicht so ein kleines Detail. Ich fand überraschenderweise die Torhüterleistung relativ schwach. Also wir hatten sehr, sehr viele kuriose Tore, die von der Mittellinie oder irgendwo von der Seite irgendwo durch die Beine durchhuschen. Das war tatsächlich bei allen verschiedenen Mannschaften so. Und ich glaube, mein Puls ist noch immer recht hoch für die 6 € Streaming-Ticket-Gebühren, ne, für die jeweiligen Spiele. Weil was sich da jemand bei der AFF gedacht hat, jetzt mit dieser neuen Medienstrategie, das muss man mir noch irgendwo bei irgendeinem Gläschen Wein sehr, sehr gut erklären, weil ich glaube, im Interesse der Sportart ist es jetzt nicht, dass man irgendwelche Nachwuchsweltmeisterschaften hinter so eine Paywall packt, damit die ganze junge Generation, die eigentlich ihre Freunde und Freundinnen und Familie und uneheliche Kinder da eigentlich hinlotsen müsste, dass sie sich mal so eine Veranstaltung ansehen. Dass sie das natürlich so nicht machen werden, wenn es dafür solche Bezahlschranken gibt. Aber hey, vielleicht wird das irgendwann mal ein bisschen publik kommuniziert von der AFF und dann kann man es auch verstehen. Bis jetzt tue ich es nicht.
Aber bei dir hat die Strategie ja scheinbar funktioniert. Du hast ja schon mal mindestens einmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, sogar zweimal diese 6 € gelöhnt, Jan. Von daher, die 12 € hätte die AFF ohne die Strategie nicht gehabt. Von daher, vielleicht ist das auch einfach das Ziel.
Das würde wahrscheinlich der Fall sein, ja. Ich glaube, da gab es auch so ein Gesamtpaket für einen Zwanni. Also wenn man so ein bisschen sich umfragt bei den Vereinen in unserem Verein, bei den Mitgliedern in unserem Verein, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Vereinen ist, aber also ich glaube, der Reichweite hat es mit Sicherheit nicht gut getan.
Nee, da bin ich komplett bei dir, ja, das stimmt. Und vor allem sind ja, glaube ich, auch die Highlight-Clips aus den Spielen nicht ohne Paywall zugänglich. Ist das richtig?
Ich glaube tatsächlich, die Highlights gab es danach. Aber du hast ja schon den Bedarf, dass halt die Leute mitfiebern, dass man das mal streut. Und ich glaube, die meisten Highlights gab es danach tatsächlich.
Ich glaube aber erst später. Ich dachte halt, ja. Bei der NBA zum Beispiel, die gehen ja in letzter Zeit immer mehr viral, weil einfach ganz viele Leute das mitklippen quasi und direkt auf Twitter packen. Ja. Und dann hat wieder irgendwer irgendeinen unfassbaren Dank oder Dreier oder so gelegt. Sowas würde ich cool finden, wenn es auch beim Floorball gehen würde.
Ja, absolut.
Aber das geht halt nicht, solange der Kram irgendwie erstmal 24 Stunden hinter einer Paywall ist. Naja, ansonsten, ich glaube, wir können das Thema einigermaßen abhandeln. Das meiste von, oder eigentlich alles, was du gesagt hast, kann ich, glaube ich, unterschreiben. Gerade im Spiel Deutschland gegen die Slowakei waren die beiden verschiedenen Ansätze richtig, richtig gut zu sehen. Slowakei ist einfach so eine komplette Run-and-Gun-Mannschaft gewesen. Also wir sind auf die schon beim Polish Cup getroffen. Und ich habe die Statistiken gemacht bei der WM und die Statistik von dem Slowakei-Spiel war ein Spaß. Ich glaube, wir hatten irgendwie 75-63 Abschlüsse oder so. Also auf beiden Seiten einfach super hoch, weil die Slowakei halt immer nur den Pass tief gespielt hat und dann versucht haben, mit einem ihrer Individualisten einen geilen Abschluss zu erzielen. Manchmal klappt, manchmal nicht. Und dadurch konnte man halt auch viele Bälle abfangen und dann selber kontern. Also das war ein abenteuerliches Spiel, was das Shooting angeht. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, ist tatsächlich der schließliche Weltmeister, der es dann am Ende geworden ist. Es sind die Schweden geworden. Nach einer ziemlich durchwachsenen Vorstellung vor 2 Jahren, wo sie tatsächlich nur Vierter geworden sind bei der WM in Tschechien, war das diesmal eine ziemlich beeindruckende Ansage, meiner Meinung nach. Also die waren wirklich relativ deutlich die beste Mannschaft. Auch spektakuläre Einzelkönner vorne. Und was man, finde ich, noch ansprechen kann, ist Gabriel Kohnen. Es ist ja häufig so, Sohn von Mika Kohonen, von vielen als GOAT bezeichnet in der Floorball-Welt. Werden wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle drüber diskutieren, ob es wirklich sein sollte oder nicht. Wie dem auch sei, bei so Söhnen von großen oder Töchtern auch von großen Sportlerpersönlichkeiten oder bei Fußballern ganz häufig, wenn die als neuer Lionel Messi bezeichnet werden oder sowas, dann schafft das, finde ich, immer erstmal so eine riesige Erwartungshaltung und es dauert immer super lange, bis sie der halt gerecht werden können oder dann daran zerbrechen. Ich habe das Gefühl, Gabriel Kohonen hat sich jetzt schon einen eigenen Namen gemacht und da wird gar nicht mehr so drauf geguckt, wer ist eigentlich sein Vater, weil was der abgeliefert hat bei der WM war schon wirklich, wirklich krass. Also und auch in jeder Hinsicht. Also der war defensiv im Pressing, war da eine Pest. Der hat Tore geschossen, das habe ich so noch nicht wahnsinnig häufig gesehen. In irgendeinem Spiel, das habe ich erst danach gesehen, hat er einfach aus vollem Lauf einen Zorro-Move ausgepackt mit seiner ganz normalen Kelle, ohne jetzt irgendwie zum anderen Schläger zu greifen und den eine Minute lang vorzubereiten oder sowas. Also da bin ich echt gespannt. Der wechselt ja nächste Saison zu Stovretta. Da bin ich gespannt, was der nächste Saison in der schwedischen Liga abliefert.
Ja, da hat er seinen Vater im Verein, in einer anderen Rolle, nicht mehr als Spieler. Der hätte ja auch so ein LeBron James Buch machen können, um so ein kurzes Comeback, um mit dem Sohn auf dem Platz zu stehen. Das ist, mal schauen.
Ich weiß nicht, ob das bei Mika Kohonens Knien noch physisch möglich ist, muss ich sagen.
Gut, ich glaube, das war die letzten 6 Jahre seiner Karriere physisch nicht mehr möglich und trotzdem stand er irgendwo am rechten Verteidigerposten und hat lange Bälle an den langen Pfosten geschlagen. Mein Gott, also sein Sohn wird es schon weglaufen, was der Vater da weghumpelt. Denke ich mal. Was mir noch eingefallen ist, eine Sache hatte ich bemerkt, und zwar fand ich die Rolle von Jakob Heinz ganz interessant bei der Nationalmannschaft. Und zwar fand ich ihn jetzt gerade in den ersten Spielen, auch gegen die Slowakei, er ist natürlich sichtbar, nimmt dann tatsächlich jeden Schuss, wo man sich auch denkt, das ist jetzt ein Schuss, den musst du nicht nehmen. Also wenn du gerade auf der Bank bist, von dort muss man nicht schießen. Das hat er dann regelmäßig gemacht, fand ich nicht besonders konstruktiv spielerisch, lange Zeit nicht, auch wenn er halt so sichtbar ist, hat sich dann aber im Verlauf des Turniers dann ein bisschen verbessert und ich glaube, ganz zum Schluss, gut, das war dann vielleicht auch noch, Polen war jetzt auch ein Gegner, nicht Gegner, aber ich glaube, dass die Rolle von Jakob tatsächlich noch etwas besser hätte genutzt werden sollen können, aber gut, bei jungen Spielern ist es natürlich ein bisschen schwierig, sie taktisch so auszurichten, wie man will, ne?
Ja, mag sein, wenn man im Turnier drin ist, dann würde ich, also im Nachhinein würde ich behaupten, das war nicht so einfach. Also ich glaube auch, dass Jakob noch nie ein Turnier oder Spiele gespielt hat, bei denen so sehr Leute auf ihn angesetzt worden sind, wie jetzt bei der U19-WM. Also bei der letzten U19-WM zum Beispiel, da kannte ihn halt niemand. Und da waren wir alle überrascht davon, wie er schießen kann. Und nach 2 Dritteln hatten sie sich auf ihn eingestellt, aber hat halt schon 1-2 Tore gemacht jeweils. Ich denke mal, auch in Schweden ist es nicht so. Da ist er halt der Nachwuchsspieler und bei Pixbo in der Jugend schon einer von den Prominenteren, aber da sind auch viele gute Spieler. Bei uns, bei der U19-WM war jetzt halt, also jeder Gegner hat sich klar auf ihn eingestellt. Also sowohl die Slowakei als auch Dänemark, bei denen hat man es ganz klar gesehen. Einige haben es tatsächlich so gemacht, dass wenn wir gegen die ein Powerplay hatten, dass sie zu zweit auf ihn drauf sind und ihn quasi an der Bande auf der Shooter-Position rausgenommen haben. Von daher glaube ich, dass er häufig einfach so viel zugestellt wurde, dass er sich dann, wenn er Freiräume hatte, halt schon dazu genötigt gesehen hat, die Schüsse zu nehmen. Also ich glaube, er hat tatsächlich eine relativ schwierige Rolle gehabt bei der WM. Da würde ich ihn ein Stück weit in Schutz nehmen wollen. Dann machen wir einen Haken an die U19-WM und gehen über zu ein bisschen Ergebnisdienst. Zum Beispiel waren ja zuletzt sowohl die U17-Trophys bei den Herren als auch bei den Damen. Die fand ich beide gar nicht so uninteressant. Bei den Damen zum einen dessen, weil sie zum ersten Mal ausgetragen worden ist. Finde ich schön, dass wir jetzt auch eine U17-Trophy für die Damen haben. Die hat der Süden gewonnen. Und die U17-Trophy der Herren fand ich spannend, weil jetzt quasi gerade wieder einmal dieser Umbruch stattgefunden hat. Es ist ja immer so, dass 3, 4 Trophys mit der gleichen Generation von Spielern quasi stattfinden und man sieht die ein bisschen häufiger und kann so eine Entwicklung sehen. Und das war jetzt erstmalig die Trophy nach dem Umbruch. Und was ich spannend zu sehen fand, war, dass der Süden schon wieder gewonnen hat. Also der Süden hat die letzte Trophy gewonnen und diese Trophy wieder gewonnen. Das ist, finde ich, immer ein ziemlich deutliches Zeichen für nachhaltig gute Arbeit, die gemacht wird. Und dass es eben nicht ein Jahrgang ist, der einmal alles wegbrennt und dann als nächstes eben nicht mehr da ist und dann muss das Loch irgendwie gefixt werden. Das ist möglicherweise beim Norden passiert tatsächlich. Die sind nämlich, die vorletzte Trophy hat der Norden gewonnen, die letzte Trophy, also vor dieser jetzt, ist der Norden Zweiter geworden, sehr, sehr knapp. Ich glaube, da ging es nur um Tordifferenz oder direkten Vergleich. Und jetzt bei der Trophy ist der Norden punktlos Letzter gewesen. Da bin ich gespannt, ob das tatsächlich nur ein Ausrutscher war oder ob der Jahrgang vielleicht einfach schwächer ist als der Jahrgang, den wir davor hatten.
Ja, ich freue mich auch für den Süden, vor allem, weil jetzt aus der Bundesliga-Perspektive gesehen, vor 2 Jahren sah das alles danach aus, dass man da irgendwo ein bisschen versackt, weil Kaufering war ja auf Abstiegskurs. Du hattest jetzt bei den Damen jetzt nicht so eine sichtbare Entwicklung. Und dieses Jahr, nicht nur, dass sich Kaufering ganz solide hält, sondern München steigt auf. Dann hast du solche Achtungszeichen, also mehr ja, als Achtungszeichen von den Nachwuchsteams. Also nach diesem Wandel in den letzten Jahren, dass auch der Norden und Westen dem Osten mehr als Paroli bieten kann, dass jetzt auch noch der Süden dazu stößt, finde ich für die sportliche Entwicklung in Deutschland super. Schafft, glaube ich, langfristig aber auch gewisse Herausforderungen von struktureller Natur, was die Gestaltung von Wettbewerben und Ligenstrukturen angeht. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
Weiter geht's mit dem Ergebnisticker. Es sind gerade deutsche Meisterschaften im Gange. Und auch wenn die teilweise so ein bisschen unter ferner Liefen unterwegs sind, zumindest in der Berichterstattung habe ich immer so den Eindruck, sind deutsche Meisterschaften gerade für die Jugendteams immer eine riesige Sache, zumindest aus meiner Erfahrung. Und es ist richtig cool, da teilweise dabei zu sein. Also ich war jetzt zum Beispiel bei der U15 Kleinfeldherren-DM in Schenefeld und was da teilweise auf die Beine gestellt wird und was da für eine Stimmung ist und was das für ein Highlight ist für die Teams und für die Eltern und ganze Vereine und so, das ist richtig, richtig cool zu sehen. Deshalb würden wir zumindest einmal kurz erwähnen, welche Meisterschaften schon stattgefunden haben und wer da jeweils Medaillen abgeräumt hat. Und zwar hat die ganze Damenfraktion ist meines Wissens nach schon durch, abgesehen von den Erwachsenen. Die U13-Mädels haben in Berlin gespielt. Da hat sich der Lokalmatador, also Berlin, hat sich Gold geholt. Heiligenhaus hat sich Silber geholt. Ich wusste nicht, wo Heiligenhaus ist. Ich musste es googeln. Es ist in Nordrhein-Westfalen. Und eine SG aus Leipzig-Elster in Dessau hat sich Bronze geschnappt. Bei den U15-Mädels, die haben in Wernigerode gespielt. Jetzt letztes Wochenende hat sich auch die Heimmannschaft Gold geholt. Das war Wernigerode. Havel hat sich Silber geholt und die Dümpner Füchse Bronze. Und bei den U17-Damen, die haben in Jena gespielt, haben sie Dümpner Füchse Gold geholt. Eine SG aus Weißenfels, Jena und Halle hat Silber geholt und Chemnitz die Bronzemedaille mitgenommen. Dann habe ich es gerade eben schon angesprochen, die U15 Kleinfeld-Herren-DM war in Schenefeld. Da hat auch Wernigerode gewonnen, also die jetzt schon mit 2 Goldmedaillen. Keine schlechte DM-Saison, kann man sagen. Hier hat die Heimmannschaft Schenefeld Silber geholt und Dritter geworden ist München. Und letztes Wochenende ist auch gespielt worden die U17 Großfeld-DM der Herren. Das war in Potsdam. Da hat Bonn Gold geholt, Wellingsbüttel Silber und Dessau Bronze. Die U17 Großfeld-DM bei den Herren finde ich immer sehr, sehr spannend, weil die für mich immer so ein gewisser Wegweiser ist, wohin sich Vereine tatsächlich entwickeln. Also ich glaube, ich habe es nicht gemacht, aber wenn man einmal nebeneinander legen würde, welche Teams jeweils die U17 Großfeld-DM gewonnen haben und welche Spieler in der Bundesliga sind, ich glaube, da gibt es eine relativ hohe Überschneidung. Also zum Beispiel beim ETV, die hatten eine ganz gute Generation mit U17 DMs, die jetzt quasi das Gerüst vom Bundesliga-Kader bilden. Bei Chemnitz ist es das gleiche gewesen. Da kann man schon immer ganz gut ablesen, wo die Reise hingeht.
Ich gehe da jetzt gar nicht so tief ein. Ich glaube, das hast du super gemacht. Ich freue mich natürlich als Patriot für Berlin, weil die U13-Damen Berlins haben die ganzen Misserfolge und Erfolge der ganzen Herrenmannschaften und Damenmannschaften der vergangenen gefühlt 73 Jahre natürlich in den Schatten gestellt und den ersten Berliner Titel geholt, den es irgendwie bundesweit gab. Seit gefühlt 1954. Ganz, ganz, ganz groß.
Und dann als kleinere News noch, der neue Rahmenspielplan ist online in aktualisierter Version. Spreche ich jetzt nicht an, weil der Rahmenspielplan an sich wahnsinnig interessant ist, aber ich finde immer interessant, wann das Final Four stattfindet. Und das ist im kommenden Jahr nach der Saison am 11. und 12. Mai. Also den Kalender gerne schon mal im Kalender rot anmerken. Vielleicht wird es da auch von uns eine Kleinigkeit geben. Das schon mal als kleinen Spoiler. Was ist noch passiert? 2, 3 Sachen haben wir noch. Der Champions Cup 2024 ist ausgelost worden. Und das fand ich spannend. War mir vorher nicht so bekannt. Der Champions Cup entwickelt sich jetzt tatsächlich so nach und nach in Richtung von einer richtigen Champions League. Das ist ja, glaube ich, immer das Modell, was versucht wird zu simulieren. Man guckt sich die UEFA Champions League an und will irgendwie annähernd so erfolgreich sein wie die. Es sind jetzt immer 8 Teams im Champions Cup dabei, jeweils 2 aus jeder Top-4-Nation und es sind jeweils der Pokalsieger und der Meister, bei den Damen und bei den Herren. Und ich glaube, die Regelung ist, wenn das die gleiche Mannschaft ist, dann kann der Verband bestimmen, ob es dann der Vizepokalsieger oder der Vizemeister wird. Und das Ganze ist so gedacht, dass das Viertelfinale in Gruppen gespielt wird. Es gibt die Gruppe Süd, das sind Tschechien und die Schweiz, und die Gruppe Nord, das sind Finnland und Schweden. Da wird dann jeweils gegeneinander gespielt und Halbfinal, und es wird ausgetragen in Hin- und Rückspiel. Ich glaube, jeweils einmal beim einen Verein, dann beim anderen Verein, oder man einigt sich auf einen neutralen Ort. So ist die Vorgehensweise. Man weiß noch nicht, wann das Ganze ausgetragen wird, und man weiß auch noch nicht, wann das Champions Cup Finalturnier 2024 stattfindet. Das wird man alles noch sehen, aber dieser neue Modus ist angekündigt worden und welche Teams mitspielen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, also, der Champions Cup ist in den vergangenen Jahren zu so einem wirklich irrelevanten Wettbewerb mutiert. Also es ist halt so ein bisschen schwierig, das zu interpretieren, weil man nicht ganz genau weiß, wohin die IFF eigentlich mit diesem Wettbewerb hin will. Er war immer sehr unbeliebt bei den Top-Nationen. Da gab es ja regelmäßig mal Fälle, wo einfach sich Länder abgemeldet haben, weil sie einfach Kosten-Nutzen für sich nicht rausrechnen konnten. Ich würde mir eher wünschen, dass die IFF in die Richtung eines echten europäischen Wettbewerbs geht. Also wir haben dann vielleicht irgendwann Ende Sommer oder im Herbst so eine Vorrunde, wo auch mal Meister aus anderen Ligen sich mal für so eine Endrunde mit den anderen Champions qualifizieren können, also mit den Siegern aus den Top-Nationen. Das würde viel, viel mehr bringen. Das würde tatsächlich so eine paneuropäische Geschichte erzählen, die der Sportart fehlt, auf jeden Fall. Und ob man jetzt so diesen Champions Cup unnötig einfach nochmal eine Runde aufbläht, der jetzt schon niemanden interessiert, ja, gemischte Gefühle. Würde mich wirklich interessieren, wo es dann langfristig hingehen soll.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich finde ihn jetzt schon interessanter als vorher, muss ich sagen. Die Geschichte nur mit den Meistern und das an einem Wochenende abzuhandeln, fand ich schon immer ein bisschen, also, weiß ich nicht, so ein bisschen wie der Supercup im Fußball, interessiert niemanden so richtig doll. Von daher finde ich es jetzt schon ein bisschen spannender. Ich weiß nicht, ob es jetzt was wäre, wo ich mir unbedingt jedes Spiel angucken würde. Das wahrscheinlich auch nicht, da gebe ich dir recht. Und ansonsten haben wir noch zwei kleine News aus der Kategorie eher spaßig. Die eine News, die ist tatsächlich schon vom 12. Februar, aber ich wollte sie nachreichen. Ona Kauppi, Schwester von Vera Kauppi, spielt bei Torengruppen, hat in einem SSL-Spiel eine 2-Minuten-Strafe bekommen. Das mag erstmal nicht wahnsinnig außergewöhnlich erscheinen. Das war allerdings ihre erste 2-Minuten-Strafe überhaupt in ihrem 159. SSL-Spiel. Das fand ich dann doch einigermaßen beeindruckend. Ich weiß nicht, ob jemand den Rekord überbieten kann. Wenn ja, gern bei uns melden. Und zweite News, wir nehmen den Podcast auf Mitte Juni. Jetzt gerade ist das erste Spiel gespielt worden aus der Relegation Regionalliga zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. Da hat gerade Gethoff gegen Hannover 96 gewonnen. Was ich ganz spannend fand, zwischen dem letzten regulären Saisonspiel von Gethoff und diesem Relegationsspiel lagen 3 Monate Pause. Und bis zum nächsten Bundesligaspiel, wenn Gethoff die Klasse halten sollte, werden weitere 3 Monate vergehen. Also die Ansetzung, ich weiß nicht, ob man das nicht anders lösen kann, aber ich finde es auf jeden Fall relativ abenteuerlich.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Symptom der etwas schwierigen Bundesliga-Struktur, die wir in Deutschland haben. Und ich glaube, da wird man sich kurz- oder mittelfristig mal ein komplett anderes Modell überlegen müssen, damit halt solche Situationen nicht entstehen. Ich meine, die Saison ist so schon wirklich arschlang für erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Sie wird jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen Maßnahmen gekürzt bis jetzt. Zumindest nehme ich es nicht so wahr. Also ja, es gibt mehr Doppelspieltage und Co. Aber das betrifft ja dann weniger vielleicht den Unterbau. Und das wird nochmal, es wird eine Herausforderung sein für, glaube ich, alle Vereine und Verbände und auch Landesverbände letztendlich, da eine Lösung langfristig zu finden. Ja.
Ich hatte mich schon gefragt, ob Gethoff vielleicht die Gelegenheit für noch eine Saisonvorbereitung genutzt hat. Weil so 3 Monate ist ja eine normale Sommerpause, da kann man ja nochmal so eine richtig schöne Physiseinheit auch einschieben. So, wir gehen nochmal einen Monat raus mit Medizinbällen und so.
Und dann gleich rüber zu den Check Open.
Genau, Zeit wäre da gewesen. Okay, und dann kommen wir zu unserem großen Hauptthema für heute und blicken einmal zurück auf die komplette Bundesliga-Saison beziehungsweise auf die Bundesliga-Saisons. Für die zweite Bundesliga, damit fangen wir an, zweite Bundesliga Herren, würden wir nicht unendlich viel Zeit aufwenden. Ich fasse es noch einmal kurz zusammen. In die Playoffs sind gekommen aus Nordwest Lilienthal, die Dümpner Füchse und Rooksel. Aus der zweiten Bundesliga Ost, der SCD-HFK Leipzig, Quedlinburg und Dessau und aus der Region Süd München und Ebersgöns. Ich denke, bei den meisten Teams konnte man, war schon vorher mehr oder weniger klar, dass sie eine Favoritenrolle in der Liga haben und dass sie es wahrscheinlich in die Playoffs schaffen werden. Die größte Überraschung ist aus meiner Sicht ganz eindeutig Rooksel, die das im Nordwesten geschafft haben. Da hat sicherlich der Transfer von Ricardo Wipfler auch seinen Teil dazu beigetragen, obwohl der am Ende der Saison dann ja wieder bei Kaufering war. Aber die haben zum Beispiel den TV Eicherhorn Bremen hinter sich gelassen. Das fand ich schon beeindruckend, quasi von dem Aufstieg letztes Jahr und dem ersten Jahr, wo sie endlich wieder in der zweiten Bundesliga waren, zu jetzt in die Playoffs eingezogen, ist schon nicht so verkehrt. Während der Playoffs gab es dann die kuriose Situation, dass mal wieder ein Gegner der Lienthaler Wölfe zurückgezogen hat. Das war diesmal Ebersgöns.
Ich fand das ist genauso meine Art von Humor, muss ich sagen. Also Lilienthal, nachdem sie vor 3 Jahren sich nach einem Titel aus der Liga abgemeldet haben, was mir heute leichte Schmerzen an der linken Brustseite beschert, haben tatsächlich die letzten 2 Playoff-Phasen einen Gegner gegen sich gehabt, der sich einfach während der Serie abgemeldet hat, praktisch abgemeldet. Quedlinburg hat es wenigstens durchgezogen, zumindest regeltechnisch wirkte das etwas sauberer.
Quedlinburg hat sich auf dem Feld abgemeldet und Ebersgöns genau, hat sich vor Betreten des Feldes abgemeldet.
Quedlinburg hat sich spielerisch abgemeldet, Ebersgöns hat einfach die Reise nicht angetreten mit der Erklärung, dass sie eine Kleinfeld-deutsche Meisterschaft-Quali bestreiten müssen, statt der Aufstiegs-Playoffs in die erste Bundesliga. Schwierig, ich sag mal, es ist schwierig nachzuvollziehen, aber du, whatever works, ne?
Ja, tatsächlich habe ich im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht. Also vielleicht hat das Ganze sportlich tatsächlich größere Auswirkungen gedacht, als ich im ersten Moment gedacht habe. Ich bin schon davon ausgegangen, dass Lienthal wahrscheinlich jeweils weitergekommen wäre. Aber das sind eben auch so ein bisschen Spiele mit richtig Wettkampferfahrung, die Lienthal jetzt fehlen ein Stück weit. Und Lienthal ist ja am Ende in der Relegation gegen Dresden gescheitert. Also bin ich mir nicht sicher, wer ist jetzt alles Kaffeesatzlesen, aber es wäre sicherlich nicht schlecht für die Lienthaler gewesen, wenn sie noch ein paar mehr Spieler auf hohem Niveau in den Playoffs der zweiten Bundesliga hätten haben können und die Erfahrungen jeweils hätten mitnehmen können für die wirklich entscheidenden Spiele dann am Ende. Aber gut, es ist, wie es ist. Am Ende sind Lienthal und München in die Finals gekommen. Das hätten, glaube ich, viele Leute schon vor der Saison so vorhergesagt, mit einem kleinen Stärchen dran. Ich glaube, Lienthal wurde recht universell als ziemlich stark eingeschätzt. Bei München war immer so ein bisschen die Frage, ja, die sind super gut, aber sie spielen halt auch in der Südliga und da ist die Konkurrenz wahrscheinlich mit Abstand am schwächsten, wenn man die 3 zweiten Bundesliga-Staffeln vergleicht. Und daher war immer so ein bisschen die Frage, schaffen die den Sprung von ihrer Konkurrenz in der zweiten Bundesliga Süd in den Playoffs dann, die auf einmal, wo sie auf einmal auf deutlich bessere Teams treffen. Aber sie haben es durchgezogen, sind ziemlich klar aufgestiegen. Und nächste Saison gibt es dann für viele Bundesligisten wahrscheinlich die Auswärtsfahrt Kaufering München doppelt. Und Lienthal hat es in der Relegation noch mit Dresden zu tun bekommen, wie wir gerade schon gesagt haben, haben da aber in 2 Spielen glatt verloren.
Ich freue mich sehr über Münchens Aufstieg, weil ich vertrete ja die Überzeugung, dass es eigentlich nur eine Lizenz in der ersten Bundesliga geben darf, wenn du in 10 Kilometern Abstand einen ICE-Bahnhof hast. Und ich glaube, das erfüllt München super. Und insofern ist es genau der richtige Kandidat für die Königsklasse.
München-Berlin, glaube ich, auch nicht die schlechteste ICE-Verbindung, die man sich auch vorstellen kann.
Super Verbindung. Meistens funktioniert sogar das Bordrestaurant auf der Strecke. Und das, spitze.
Was will man mehr? Wobei du die Fahrt ja wahrscheinlich nächstes Jahr gar nicht antreten wirst. Aber das ist jetzt schon wieder, da sind wir jetzt schon wieder bei der Silly Season. Das führt jetzt wahrscheinlich schon wieder zu weit.
Vielleicht nur mit den Ultras, so als Ruhe, kann ich mich mit Sicherheit sehr gut vorstellen.
Dann würden wir übergehen zur ersten Bundesliga der Damen. Da müssen wir über den Abstiegskampf nicht groß sprechen, weil niemand absteigen kann. Von daher sprechen wir einfach nur über die Playoffs-Teams. Und hier sind ins falsche, in Anführungszeichen, Viertelfinale gekommen, weil ja nur 4 Teams im Viertelfinale sind und nicht 8. Hamburg und Weißenfels, wo Hamburg die Serie 2-1 gewonnen hat, und Wernigerode und Bonn, da hat Wernigerode 2-1 gewonnen, also jeweils quasi das gleiche Muster. Zuerst hat das Heimteam gewonnen mit Weißenfels beziehungsweise mit Bonn und danach 2-mal das besser platzierte Team seiner Heimspiele. Im Halbfinale hat dann Dümten gegen Hamburg gespielt und glatt 2-0 gewonnen und Grimma musste gegen Wernigerode ran, hat da nicht glatt gewonnen, aber gewonnen mit 2-1. Und so lautete das Spiel um Platz 3, Wernigerode gegen Hamburg, welches Wernigerode gewonnen hat. Und das Finale Dümpten gegen Grimma, das hat Dümpten gewonnen, auch glatt mit 2-0. Also im Endeffekt waren, glaube ich, die Platzierungen so, wie sie auch in der Abschlusstabelle waren, 1-4. Man könnte sagen, man könnte sich die Playoffs sparen.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja das Glück der frühen Geburt, wie es so schön heißt. Und ich kann mich an Saisons erinnern, wo Leipzig gegen Halle eine Bundesliga-Saison absolviert hat. Und das war so die kleinste Liga der Welt gefühlt. Dann war mal ein drittes, viertes Team dabei, dann waren sie mal wieder weg. Und eigentlich hat diese Liga nicht viel Spaß gemacht. Und insofern muss ich sagen, das, was wir heute als Damen-Bundesliga haben, das ist schon eigentlich recht prächtig. Insbesondere auch die sportlichen Leistungen, also gerade jetzt, ob es jetzt in der Liga war oder beim Final Four, wenn man die Spiele sieht und sie damit vergleicht, was wir zum Beispiel vor 5 oder 6 Jahren noch in der Bundesliga hatten, als Leipzig und Weißenfels dominiert haben, dann sind wir jetzt wirklich mindestens eine Klasse voraus. Also die Entwicklung der Damenwettbewerbe, die ist deutlich sichtbarer und spürbarer als beispielsweise im Herrenbereich.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und ich habe das gerade so salopp gesagt, die Playoffs kann man sich sparen. Wie gesagt, das war nur auf die Platzierungen gemünzt. Die Playoffs an sich waren bei den Damen tatsächlich, fand ich, super spannend, wenn man Dümpten ausklammert, weil die ja tatsächlich mehr oder weniger ohne Punktverlust durch die Saison marschiert sind. Ich habe gerade noch einmal geguckt, ich glaube, sie haben insgesamt ein Spiel verloren diese Saison. Das war gegen Leipzig bzw. Grimma. Und auch das haben sie nur in Verlängerung verloren. Also davon abgesehen, da waren sicherlich ein paar knappe Spiele dabei, aber davon abgesehen war Dümpten insgesamt betrachtet sicherlich ein Stück besser als die anderen Teams. Und dann Plätze 2-5, würde ich tatsächlich behaupten. Also Leipzig, Wernigerode, Hamburg und Weißenfels. Da konnte sich jeder an einem guten Tag oder auch an einem schlechten Tag gegenseitig schlagen, gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das war auf jeden Fall cool zu sehen. Und dann würden wir übergehen zur ersten Bundesliga der Herren. Da haben wir uns ein kleines, ich weiß nicht, ob man es ein Spiel nennt, Jan, aber wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Und zwar dachten wir uns, wir gehen die Abschlusstabelle der ersten Herren-Bundesliga einmal durch, von unten nach oben, und haben uns abwechselnd jeweils einen Satz ausgedacht oder eine Phrase, um die Saison des jeweiligen Teams einmal zusammenzufassen. Du darfst in dem Fall den Anfang machen. Kleiner Disclaimer vielleicht noch, für alle, die nicht wissen, wer wir eigentlich sind. Ich war vergangene Saison als Head Coach von Schenefeld unterwegs und Jan als Spieler der Berlin Rockets. Und deshalb, weil ich mich sowieso genug zu und über mein Team geäußert habe diese Saison, darf Jan den Anfang machen und seine Phrase zu Schenefeld raushauen.
Also ich habe mir da notiert, an allen Ecken und Enden. Also du hast mir diese Hausaufgabe mitgegeben, für jedes Team einen Satz zu finden. Und es lässt sich natürlich nicht immer alles in ein paar Worte zusammenfassen. An allen Ecken und Enden, weil es irgendwie auch irgendwie überall gefehlt hat. Ich glaube, das war dann halt insgesamt einfach als Gesamtpaket schwierig. Es war die schlechteste Offense mit 99 geschossenen Toren, also unter 100 Tore. Das ist schon sehr wenig. Schlechteste Defense mit 190 Buden, die sie kassiert haben. Und es war eine minus 91 Bilanz. Also wenn ich jetzt ein bisschen mit den Zahlen spiele, das bedeutet ja, man hat im Grunde im Schnitt jedes Spiel mit minus 4 verloren. Also so ein 2-6, so ein 3-7 und so weiter und so fort. Und das sagt ja schon relativ viel darüber aus, wie ausgeglichen man zum Durchschnitt der Liga war. Wobei ich sagen muss, das schlechteste Spiel war gar nicht so sehr die 2-20 Niederlage in Kaufering. Ich finde, das schlechteste Spiel war der Playdown-Heimsieg gegen Dresden, in dem man sich diesen Schmerz nochmal um eine Woche und Tausi für die Reise nach Dresden verlängert hat. Das war eine sehr schwache Leistung, muss ich sagen. Ansonsten, wir hatten ja so ein bisschen darüber geplaudert, wenn man irgendwas so einen Lichtblick hervorholt. Ich glaube, Marius Schwarz, ne, super Saison gespielt, so als so ein Leuchtturm vorne mit 23 Buden. Das kommt auch nicht von selbst. Über 17 Vorlagen, da fragt man sich, wem hat er die Tore vorgelegt, aber irgendwo sind sie hergekommen. Insofern mal gucken, ne, was aus Schenefeld langfristig wird. Aber das weißt du vielleicht mehr als ich.
Ja, auf jeden Fall Neuanfang in der zweiten Bundesliga. Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen. Also es kommt auf jeden Fall was nach bei Schenefeld. Die U15 von denen ist wirklich, wirklich gut aufgestellt. Hat jetzt gerade den Vizemeistertitel bei der Deutschen Meisterschaft geholt und auch sehr knapp gegen Wernigerode verloren. Also die entscheidende Frage ist jetzt sicherlich, wie sie die nächsten 1, 2, 3 Jahre überbrücken können. Erfahrungsgemäß fangen Jugendspieler im Floorball ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr früh in ihrem Alter in den höchsten Ligen an. Von daher, allzu lange wird es wahrscheinlich nicht dauern, bis die oben ankommen. Und dann schauen wir mal. Dann würden wir weitermachen mit den Unihockey-Eagles Dresden. Da war ich dran mit Phrase bzw. Satz. Und mein Satz war unorthodox, aber mutig. Worauf ich da abziele, ist zum einen auf die, also insgesamt tatsächlich auf die Spielweise der Dresdner. Und zwar, finde ich, haben die nicht gespielt wie der klassische Aufsteiger, der sie ja waren. Häufig ist es ja so dieses Bild, der Aufsteiger kommt hoch, stellt sich tief hinten rein, spielt auf Konter, versucht sich seine Punkte so nach und nach zu ergaunern und dreckig zu gewinnen und sich so nach und nach irgendwie über Kampf und Krampf in der Klasse zu halten. Und den Klassenerhalt haben sie sicherlich geschafft. Ich hatte bei Dresden aber von Anfang an das Gefühl, dass die sehr, sehr großen Wert drauf gelegt haben, auch mitspielen zu wollen. Gerade defensiv standen die auch immer sehr, sehr weit oben. Teilweise in sehr hoher Steuerung, teilweise ging das schon über in 1-2-2 mehr oder weniger Pressing. Also sie standen wirklich bei 70-80%. Das fand ich super ungewöhnlich für einen Aufsteiger und war ganz cool zu sehen aus meiner Sicht.
Ja, das würde ich genauso unterstreichen. Ich fand es sehr sympathisch, dass sie offene Spiele gespielt haben. Viele Niederlagen waren ja wirklich extrem knapp. Sie haben am Anfang der Saison waren sie überraschenderweise eigentlich so ein bisschen mehr in Saft als dann im späteren Verlauf, haben dann so ein bisschen die Position verloren, sind dann halt Vorletzter geworden. Aber so vom Auftritt insgesamt haben sie aus den Mitteln, die sie haben, glaube ich, am meisten rausgeholt. So, jetzt bin ich dran und zwar mit Wernigerode. Also Wernigerode, wenn ich meinen Satz liefern muss, ich würde da so zwei Sachen zusammenlegen. Ich würde sagen, kaputte Schnittstelle und zu viel Leichtgewicht. Also
das musst du auf jeden Fall erklären. Das
muss ich auf jeden Fall erklären. Also für eine gewisse Dauer der Saison wirkt es auf mich, dass die Defense und die Offense so nicht so wirklich verklinkt waren. Also die Verstärkungen, die es gab, die ausländischen Spieler, die kamen nicht so richtig an, waren meistens losgelöst von den defensiven Aufgaben. Ich fand sie auch spielerisch lange nicht überzeugend, gerade in 1-gegen-1-Situationen, wenn der Gegner richtig eingestellt war. Insgesamt haben ja Sakal und Olsson, die haben ja 64 Tore geschossen, ja, nicht nur daran beteiligt, sondern geschossen, also mehr als die Hälfte des Teams. Ich finde aber so im letzten Schlussdrittel der Saison wurde die Mannschaft insgesamt viel, viel pragmatischer, hat sehr, sehr einfaches, sauberes Offensivspiel gespielt, kam gut zu Chancen und waren dann eigentlich, also ich denke schon, dass das so perspektivisch eigentlich was verspricht vielleicht fürs nächste Jahr. Ich habe ja gehört, da soll ja einiges an Verstärkung wieder nachkommen. Das könnte eigentlich darauf hindeuten, dass Wernigerode nächstes Jahr vielleicht wieder eine wichtige Rolle in der Liga spielen wird. Die Nachwuchsspieler, das, was nachkommt, finde ich, hat auch von der körperlichen Präsenz noch nicht so richtig das, was du in der ersten Bundesliga brauchst. Das hatten auch die Verstärkungsspieler nicht. Und ich glaube, dass sie letztendlich, wenn sich der Gegner richtig eingestellt hat, wenn man zum Beispiel einen eigenen Slot wirklich zugemacht hat, wenn man diese einfachen Doppelpässe nicht erlaubt hat, war es nicht so schwierig, Wernigerode vom Toreschießen zu hindern. Deshalb glaube ich auch verdient dieser vorletzte Platz, aber mit einer positiven Perspektive.
Ja, bin ich bei dir. Finde ich auch, also was du eingangs gesagt hast, gerade dass das letzte Drittel von Wernigerode, ich habe es jetzt nicht punktetechnisch im Kopf, aber zumindest gefühlt war das letzte Drittel der Saison von Wernigerode deutlich besser als alles, was sie vorher gespielt haben. Waren ja auch sehr, sehr lange tatsächlich Tabellenletzter. Da bin ich komplett bei dir. Also die haben tatsächlich scheinbar nochmal die richtigen Anpassungen gefunden, die richtigen Lösungen entdeckt, um nochmal einen Run zu starten. Hat am Ende nicht gereicht, um von den Playdown-Plätzen wieder wegzukommen. Aber hätten sie die ersten zwei Drittel der Saison so gespielt, wie sie es dann am Ende getan haben, dann wäre sicherlich auch eine deutlich bessere Platzierung dabei rausgekommen. Und ja, Umbruch bei Wernigerode. Ich glaube, einige der ausländischen Verstärkungen gehen weg. Da bin ich gespannt drauf, was passiert über den Sommer. Dann bin ich wieder dran. Wir sind angekommen beim letzten Team, was in die Playdowns musste. Das war Bonn. Und da ist meine Phrase konstant inkonstant. Ich glaube, es gab kein Team in der Bundesliga, das so gute Spiele machen konnte, zumindest ergebnistechnisch, wo sie keine Punkte bekommen haben. Und dann aber auch so schlechte Spiele, wo sie keine Punkte bekommen haben. Also ich würde noch einmal kurz mich in den Saisonmanager reinklicken und die letzten paar Spiele vorlesen. Das waren nämlich am 21. Spieltag hat Bonn gegen Weißenfels gespielt, auswärts, und 4-5 verloren. also mit einem Tor. Am 20. hatten sie spielfrei. Am 19. haben sie Wernigerode geschlagen mit 13-6. Also die dafür, dass es ein direkter Konkurrent in den Playdowns war, auch relativ ansatzlos weggedübelt. Dann zu Hause gegen Holzbüttgen gespielt, das nur mit 3-5 verloren. Also auch scheinbar ziemlich starkes Spiel gemacht. Nur 5 Tore von Holzbüttgen ist nicht das Allerschlechteste, was man machen kann. Und dann am 17. Spieltag war aber diese 0-12 Auswärtsklatsche in Leipzig der einzige, glaube ich, Shutout, den wir die ganze Saison über gesehen haben. Sonst gab es zumindest mal immer irgendwie ein oder zwei Türchen zu verzeichnen. Ja, das fand ich schon krass. Ich glaube, es liegt größtenteils daran, dass Wernigerode, sag ich schon, Entschuldigung, Bonn, hinter den ersten 10, 12 wirklich Leistungsträgern noch einen relativ schmalen Kader hat. Die haben sehr, sehr viele gute Jugendspieler. Ich glaube, die brauchen aber noch einfach 1, 2 Jahre, jetzt ja gerade auch mit dem Sieg in der U17-DM. Aber wenn die ersten 10, 12 Leute, gerade so Jan Zwack, Adrian Braune, Flo Weißkirchen, wenn die mal ein Spiel zwischendurch hatten, wo sie vielleicht nicht so performt haben, dann wurde es, glaube ich, ganz, ganz schwer für Bonn, weil halt niemand in die Bresche springen konnte. Und da bin ich gespannt auf die nächsten Jahre. Auch für Bonn sehe ich tatsächlich eine relativ gute Perspektive, wenn dann die Jugendspieler hochkommen und den Kader dadurch und vielleicht auch über den einen oder anderen externen Zugang nochmal deutlich breiter machen.
Ich würde, glaube ich, nur hinzufügen, dass ich überrascht bin, tatsächlich, wie abhängig die Bonner immer noch von Flo Weißkirchen sind. Also es ist eigentlich eine Mannschaft, die individuell, das ist ja gesagt, also sind mit 10, 12 Mann eigentlich gut ausgerüstet für die Bundesliga. Ich glaube, Adrian Braune macht natürlich super Leistungen geliefert für Bonn. Aber trotzdem siehst du einfach, dass dieser Schalthebel halt immer noch Flo ist. Wo ich im Übrigen sogar denke, dass es ihm nicht gut tut, was seine Nationalmannschaftskarriere angeht. Also man sieht das manchmal, wenn er für die Nationalmannschaft spielt, dass er natürlich nicht so der klassische Systemspieler ist, sondern er ist halt so ein Dreh- und Angelpunkt. Und dann einfach umzuschalten und dann in so einen Fünferblock zu kommen, wo du halt ein Rädchen von 5 bist, ist nicht so einfach für ihn. Und ich glaube, dass das vielleicht auch eine der Schwächen bei Bonn ist. Aber gut, daran, dass du halt einen super Spieler hast, kannst du nicht viel ändern.
Ja, aber würde ich komplett zustimmen. Also es ist natürlich schwierig, wenn du bei Bonn quasi alle Freiheiten hast und das ja auch auszunutzen weißt. Also er macht ja Punkte ohne Ende.
Auch alle Pflichten, ne?
Ja, genau. Und gleichzeitig ist es eben so, dass er direkt in der Auslöse schon den Ball bekommt und dann ist quasi die Auslöse eher. Also entweder geht er selber, lässt einen stehen, nimmt einen Schlenzer oder macht halt aus dem Bogenlauf raus, kreiert er irgendwas oder so. Und dann ist natürlich die Rolle in der Nationalmannschaft, wo er dann auf den Flügel kommt und auf einmal vor allem arbeiten muss ohne Ende und vielleicht 1 oder 2 Bälle sieht pro Einsatz. Wie das halt manchmal so ist als Flügel, wenn du nicht dich in den Aufbau einschalten darfst oder kannst jedes Mal, dann ist es natürlich super schwer, hast du recht.
Die Floorfighters Chemnitz? Das soll sich nicht reimen, aber mein Satz klingt, ohne Balance wird's nix. Also ist für mich eine Mannschaft gewesen, von der ich fast dieses Jahr etwas mehr erwartet hätte als in den Vorsaisons, weil es halt immer noch eine verhältnismäßig jüngere Mannschaft ist, die reift, die reift, die reift. Was man gespürt hat, war, dass die Trainer dieses Jahr nicht mehr dabei waren. Also die Trainer, die vergangenes Jahr im Grunde in so einem Dreiergespann die Mannschaft geführt haben. Ich glaube, insbesondere Sascha Franz war ja nicht mehr am Ruder. Und das hat man gemerkt. Also da wackelte die Truppe oft, wenn es im Spiel mal so einen Richtungswechsel gab, wenn es ein bisschen emotionaler wurde. Was man fühlt, ist so, sind ja in einer ähnlichen Situation wie beispielsweise Holzbüttgen oder Leipzig. Das heißt, sie sind offensiv etwas mehr gewichtet und könnten im Grunde so ein Spiel bauen, wo der Gegner es sich nicht leisten kann, groß Druck zu machen, weil einfach die Offensive so effizient ist. Aber sie sind halt noch nicht so weit genug eben wie Leipzig, Holzbüttgen. Und dann passiert oft, dass man sich halt selbst zügeln muss, damit man heute hinten nicht zu viel kassiert. Wir haben regelmäßig Spiele gehabt, wo es wirklich hinten alles reingegangen ist. Und dann muss man sich selbst zügeln und dann krepiert halt auch nochmal die Offensive. Also das war eben, dass diese Balance, dass man eben diese Defensive und diese Offensive nicht gleichmäßig abrufen konnte. Man musste die eine Hälfte des Spiels, wenn man das jetzt zweiteilen will, was man eigentlich nicht darf, musste man im Grunde beschneiden, damit die andere funktioniert. Und ich glaube, das war dann in den Schlüsselspielen sehr wichtig. Sie haben aber auch am Ende der Saison nochmal super Spiele gemacht. Sie haben, glaube ich, 2-4 gegen Leipzig verloren, 3-4 gegen Weißenfels, hatten ja dann auch nochmal in den Playoffs am Anfang einen Auftaktsieg gegen Leipzig. Also Leipzig musste ja die Serie erstmal drehen. Das hat schon mal gezeigt, was geht. Sie hatten Verletzungspech, das kam natürlich dazu. Und sie mussten die Saison ohne wirklich schlagkräftige Ausländer irgendwie auskommen. Und das ist natürlich der Preis, den sie dann irgendwie zahlen mussten.
Wow, wobei ich da tatsächlich einhaken würde. Grundsätzlich würde ich Ihnen viele zustimmen. Also gerade in der ersten Saisonhälfte war Chemnitz für mich so ein bisschen Glass Cannon. Also vorne geschossen ohne Ende, aber hinten auch unfassbar anfällig gewesen. Allerdings hatten die ja schon extrem gute Ausländer aus meiner Sicht. Sie hatten halt nur auch extrem viel Verletzungspech. Also zum einen hatten sie Dalibor Sveda, der hatte, glaube ich, einen Muskelfaserriss und war zweieinhalb Monate lang raus, mitten in der Saison. Das war ein bisschen unglücklich. Und zum anderen, der Star-Transfer vor der Saison aus meiner Sicht war Sandis Lewals, ein Lette. Und der hatte einen Schlenzer vor dem Herrn, also der hat in 7 Spielen, hat er 15 Punkte gemacht. Ich glaube, wenn der noch richtig angekommen wäre in der Liga, und der hat eigentlich auch nur in der schwächeren Phase von Chemnitz gespielt. Ich glaube, der wäre noch richtig abgegangen, aber der hat sich leider ziemlich früh das Kreuzband gerissen. Ja. Von daher ist die Chemnitzer Saison auch so ein Stück weit ein What-If aus meiner Sicht. Sie haben dann nachher mit Olli Wiegmann nochmal nachgelegt, der jetzt auch nicht ganz verkehrt war. Aber klar, also hätten sie mit dem nachlegen können und gleichzeitig noch Sandis Lewals am Schläger gehabt, wäre das sicherlich besser gewesen.
Genau, also das völlig richtig. Aber die Spieler waren dann halt tatsächlich dann eben nicht da, wenn man sie brauchte. Ne? Also ja, war das dann halt das, was fehlte.
Okay. Dann kommen wir zum Team aus Kaufering. Da ist mein Satz, Eintagsfliege Playoffs oder wertvolle Erfahrung. Und zwar finde ich die Saison von Kaufering ein bisschen schwierig zu bewerten, weil sie ja, also sie haben sich ja vor der Saison tatsächlich 5 ausländische Spieler geholt, 3 Letten, 2 Finnen. Der eine Finne ist ins Tor gegangen, aber dann war es trotzdem quasi immer noch fast ein kompletter Block an ausländischen Spielern. Ich glaube, Bene Richardon durfte dann häufig mit denen auflaufen, mit den 4. Und ich finde, man könnte jetzt sagen, gut, das war jetzt eine einmalige Aktion. Soweit ich weiß, sind die 4 Ausländer auch alle wieder weg. Von daher könnte man jetzt sagen, gut, das war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdige Aktion. Die haben jetzt einmal einen Block von außen dazu geholt. Jetzt haben sie einmal die Playoffs geschafft. Nächstes Jahr ist der wieder weg und dann schaffen sie es wieder nicht mehr. Was soll das Ganze? Auf der anderen Seite könnte man, finde ich, auch argumentieren, dass sie es jetzt eben mit diesem sehr cleveren Move in die Playoffs geschafft haben. Dadurch ein bisschen Druck von der Jugend von sich wegnehmen konnten, die sich ja auch sehr gut entwickeln. Kaufering auch eine gute Jugendarbeit. Sieht man ja schon daran, wie der Süden jetzt auch in den U17 Trophies zuletzt abgeschnitten hat, um einmal den Bogen zu spannen. Auch wenn da die Münchner sicherlich nicht ganz unschuldig dran sind, aber trotzdem. Und gleichzeitig haben sie es jetzt eben mit diesem Transfer geschafft, einmal einen Playoff-Run hinzulegen quasi und ins Final Four einzuziehen. Dadurch haben die Jugendlichen sicher richtig, richtig viele Erfahrungen gesammelt und können nächste Saison umso mehr davon zehren, wenn sie dann selber mehr gefordert sind.
Ja, sehe ich ähnlich. Überrascht ist, dass tatsächlich aus diesem ausländischen Block eigentlich niemand für mich jetzt irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist. Also es waren alles solide Spieler, haben mit Sicherheit diese Stabilität gebracht, wie du sagst. Wer für mich aber eigentlich der Überflieger der Saison war, war mit Sicherheit Leonhard. Also das, der kam für mich, ich will nicht sagen aus dem Nichts, also er ist halt schon mittlerweile fast schon erfahrener Spieler, aber wie viel Gewicht er aufs Feld gebracht hat, wie sehr er den Gegner imstande war zu binden und dadurch halt um sich herum nochmal Freiräume zu schaffen oder wenn eben der Gegner mal nicht gebunden war, auch mal wirklich Impulse mit Toren, mit Drucksituationen zu schaffen. Also das war wirklich absolut herausragend. Also wirklich ein Spieler, der auch in diesem dann doch irgendwann auch breiteren Kader dann wirklich hervorstach für mich.
Ja, sehe ich auch so. Er hat ja, glaube ich, die letzten 1,5 Saisons oder so in der Schweiz gespielt. Durch den Corona-Unterbruch bin ich mir da nicht so ganz sicher. Was ich cool zu sehen fand, ist, Spieler, die ins Ausland gehen, in die Schweiz oder so, ist jetzt ja mittlerweile keine wahnsinnige Seltenheit mehr. Viele kommen halt wieder und sind dann zwar besser als vorher, aber es ist jetzt kein wahnsinnig großer Unterschied. Bei Moritz Leonhard habe ich den Eindruck, dass der als komplett anderer Spieler wiedergekommen ist. Also der ist mal locker doppelt so gut, wie er vorher war.
Jetzt kommen wir zu Schriesheim. Bei Schriesheim, habe ich mir notiert, ist an seine Grenzen gekommen. Also ich bin ja dieses Jahr über 65 Minuten lang Fan von Schriesheim gewesen, und zwar im Halbfinale des Final Fours. Also Fan geworden, könnte man sagen, in dieser Zeit, weil das wirklich ein herausragendes Spiel war, ein smartes Spiel, ein intensives Spiel, auch ein kurioses Spiel natürlich mit diesen zwei fast Jahrhunderttreffern, die eigentlich nie hätten fallen dürfen und trotzdem gefallen sind, und dann eben
und der roten Karte Weißenfest. und der roten Karte,
ja, also das war eine wilde Partie, die aber auch gezeigt hat, was im Grunde in Schriesheim steckt. Andererseits sieht man natürlich, dass das so ein Team ist, das jetzt nicht nur in der Breite des Kaders, ich glaube, Schriesheim würde es unglaublich gut tun, wenn sie einen externen Trainer hätten. Also kaum einer Mannschaft würde es gut tun, besser tun. Das merkt man in vielen Spielen, wenn es halt ein bisschen heiß wird und jemanden brauchst, der den Kopf abkühlt. Den haben sie nicht. Ja, da sind sie selbst dafür verantwortlich. Und da dann halt nochmal die Weichen umzustellen, sich was anderes zu überlegen, die Mannschaft zu beruhigen, ich glaube, das fehlt. Dann kommt eben die Breite des Kaders dazu. Und dann bleibst du halt so im oberen Mittelfeld mal hängen. Ja, letztes Jahr war das vielleicht ein bisschen erfolgreicher, ergebnistechnisch. Ansonsten auch dieses Jahr haben sie halt super Spiele gemacht. Dann wiederum haben sie zweimal zu Hause verloren gegen Wernigerode und ich glaube noch gegen Dresden. Das ist jetzt natürlich nicht der Anspruch der Schriesheimer. Was, wo ich vielleicht jemanden individuell herausheben würde, weil wir haben ja gerne so eine Burmeister- und Königegeschichte gewesen, aber mit Felix Bauer. Also Felix Bauer, so ein bisschen aus dem Schatten heraus, hat ja dieses Jahr tatsächlich 37 Tore gemacht. Und 37 Tore reicht für den Platz 2 unter den Torschützen der Liga. Also ist ja ein Satz, da kann kaum jemand mit dienen, hinter Janne Markkonen. Und also Hut ab für die Leistung. Und ich meine, es zeichnet natürlich ab, dass da einiges an spielerischem Potenzial ist. Aber vielleicht nicht in der Breite, die es dann braucht, um dann halt beispielsweise in einer Serie oder über eine ganze Saison hinweg wirklich richtig Tempo aufzunehmen.
Ja, Felix Bauer ist sich auf jeden Fall als einer der besten Shooter der Liga etabliert. Ich glaube, das kann man sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir so komplett zustimmen würde bei dieser Geschichte. Emotionen kochen hoch und man muss gucken, dass man auf die Spieler beruhigt und so. Also ich denke schon auch, dass, ich glaube, eigentlich tut grundsätzlich fast jedem Team ein externer Trainer gut, gerade im Floorball, weil immer wenn du Spielertrainer bist, kannst du halt mit dem anderen Block einfach nicht sprechen, weil du musst ja selber drauf. Das ist immer so dieses Offensichtliche, was einem absolut, halt fehlt. Ja. Aber ich finde, Schriesheim hat es tatsächlich besser als, ich würde sagen, alle anderen Mannschaften der Bundesliga im Griff, auf ein sehr hohes emotionales Level zu kommen, aber gleichzeitig nicht abzukippen. Sondern die bleiben dann immer noch in ihrer, so eine gewisse Emotionalität ist ja immer gar nicht schlecht, so miteinander fighten und alle sind gegen uns und sich daran gegenseitig so ein bisschen hochziehen und aufputschen. Und dieser Moment, dass sie tatsächlich wirklich abkippen und dass es destruktiv wird und das eigene Spiel kaputt macht, ich habe das Gefühl, dass das kommt bei Schriesheim wirklich, wirklich spät und bei anderen Vereinen vielleicht ein bisschen früher sogar, die halt nicht über diese krasse Emotionalität kommen, wie es bei Schriesheim der Fall ist. Also das finde ich tatsächlich ziemlich beeindruckend, wie die Jungs das machen.
Ich würde dir zur Hälfte zustimmen. Also ich glaube, dass tatsächlich die Emotionalität bei Schriesheim ein Grund ist, warum man mit einem schmalen Kader auch super Spiele leistet. Ja, also das ist ja im Grunde der Beweis gewesen im Halbfinale vom Final Four. Trotzdem glaube ich, jetzt so ein bisschen aus eigener Berliner Erfahrung, weiß man, dass man Schriesheim über diese emotionale Schiene auch mal aus dem Konzept bringen kann. Und das funktioniert dann halt ab und zu mal wirklich auf den Knopfdruck. Und da tun sie sich vielleicht selbst ab und zu halt keinen Gefallen. Aber das ist ja wirklich als verstecktes Kompliment gedacht. Ne? Also es ist eine Mannschaft, die ist physisch und technisch einfach herausragend und kommt dann halt an ihre Grenzen, in dem ihr halt dieser Trainer fehlt und vielleicht noch eben diese Breite.
Okay, dann kommen wir zu den Berlinern. Da war ich wieder dran. Und hier ist meine Phrase, viel experimentiert, aber die Richtung stimmt insgesamt. Und womit ich mich darauf beziehe, ich habe nicht jedes Team extrem eng verfolgt. Man ist ja auch immer so ein bisschen biased. Also ich habe natürlich jedes Spiel gesehen oder fast jedes. Bei ein, zwei Spielen war ich krank, wo mein Team gegen irgendwelche anderen Teams gespielt hat. Und bei dir wird sicherlich so sein, dass du vor allem Berlin-Spiele gesehen hast. Aber von außen betrachtet habe ich kein Team gesehen, was so viel mit Lineups experimentiert hat wie Berlin. Also da hatte ich das Gefühl, war zwischendurch alles völlig anders. Die einzige Konstante war eigentlich, dass Janne Markkonen mit Vincent Jordan zusammengespielt, bis ihr dann Leon Schweiger dazu bekommen habt. Und dann war das auch nicht mehr so. Und dann habt ihr euch auch ganz lange überlegen müssen, wie ihr eigentlich eure drei besten Scorer untereinander packt und wer vielleicht passende Verteidiger sind und so weiter. Also das fand ich sehr abenteuerlich. Und ich hatte das Gefühl, dass es halt, also manchmal hat es richtig gut geklappt und ihr habt richtig gute Spiele abgeliefert. Ich glaube, einmal hattet ihr ja irgendwie einen 6-1-Sieg gegen MFPC Leipzig oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es auch wieder Spieler, die waren so ein bisschen Rohrkrepierer. Insgesamt würde ich aber sagen, gerade mit Vergleich auch auf letzte Saison, dass die Richtung schon okay ist, schon stimmt und dass die Mischung auch passt in Berlin. Also aus jüngeren Spielern, die nachrücken, die so nach und nach mehr in die Bundesliga eingebaut werden. Ihr habt ja auch immer so diese Geschichte, dass viele Studenten nach Berlin ziehen und sich dann nicht unbedingt mit 17, sondern eher so mit 20, 21, 22 euch anschließen. Von daher, wie gesagt, also viele Experimente, aber Richtung passt.
Ja, ich glaube, das ist so gut zusammengefasst. Also Berlin ist sportlich und floorballtechnisch so ein bisschen wie die Stadt im echten Leben. Ist so eine ewige Baustelle, gefühlt. Und die letzten zwei Jahre, ich glaube, das war tatsächlich die Schwäche, dass wir mit der Breite an Spielern, ich glaube, wir hatten phasenweise irgendwie 27 Leute im Kader, eben immer und immer wieder was Neues probiert haben. Das ist ja phasenweise auch nicht falsch. Aber es führt dann dazu, dass du halt taktisch nicht wirklich reifst. Und wir waren halt, ich würde nicht sagen instabil, aber in vielen Situationen vielleicht auch taktisch zu naiv, weil man eben noch nicht genau wusste, wo die Stärken und Schwächen sind. Und das im Grunde bis zum Schluss. Ne? Also die Serie gegen Leipzig, die hat es ja gezeigt. Also da waren wir einfach überhaupt nicht so eingestellt, wie du so einen Kader im Grunde bauen musst, damit das funktioniert. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung für die nächsten Saisons, dass man das hinbekommt. Du hast Leon angesprochen. Ich glaube, Leon ist ein Geschenk für die Bundesliga und mit Sicherheit auch für Berlin. Er hat natürlich diese ganzen Rochaden in der ersten und zweiten Line damit beendet, dass er sich die Kugel ruiniert hat. Dass er sich die Schulter ruiniert hat. Und deshalb war die Geschichte auch wieder schnell vorbei. Aber ist natürlich ein herausragender Knipser und meiner Meinung nach der beste Forechecking-Spieler der Liga. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, die er in so einer Mannschaft spielen wird. Jetzt bin ich mit Hamburg dran und da habe ich mir so einen Satz vorgelegt, mit dem ich nicht so ganz zufrieden bin. Und zwar habe ich geschrieben, eine Line reicht nicht. Aber das ist, glaube ich, nicht komplett, weil ich glaube, Hamburg hat mehr als eine Line, hat das über die Saison hinweg auch bewiesen. Ich glaube, wann es stimmt, ist tatsächlich in Spielen, die dann vielleicht noch mal ein bisschen intensiver sind und wo man dann tatsächlich zwei wirklich starke, das meine ich gar nicht starke vom Talent her, sondern auch von einer gewissen körperlichen Überlegenheit Lines braucht, um dann halt sich durchzusetzen. Ich glaube, gerade gegen Berlin war das eigentlich ein guter Beweis dafür, dass im Moment, wo der Gegner dann vielleicht defensiv einfach nochmal sich stabilisiert, viel mit Körper gegengeht, dass man dann halt irgendwie zerschellt. Und ich finde auch absolut herausragend, wie sich die Offensive entwickelt hat. Ich glaube, Hamburg hat ja mit 160 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Über Luca Vogel müssen wir gar nicht reden. Also das ist, ich glaube, eins der zwei, drei größten offensiven Talente, die da in der Liga rumlaufen. Also das ist große Klasse. Ich befürchte, dass Hamburg halt sehr abhängig von diesem Transition-Spiel, das sie halt mögen. Dieser schnelle Übergang nach Ballverlusten mit vielen Crosspässen. Und wenn du dann als Gegner weißt, wo da die Reise hingeht und du stellst diese Wege rechtzeitig zu, dann laufen sie halt auf. Und dann, damit schließe ich so ein bisschen den Kreis, und dann kommst du halt in viele 1-gegen-1-Situationen, musst dir dann halt auch körperlich durchsetzen. Und das hat dann tatsächlich in den Playoffs gefehlt. Aber ansonsten, das ist ja wirklich ein Team, das jetzt wahrscheinlich über Jahre hinweg an der Spitze bleiben wird, sich eigentlich nur nach vorne entwickeln kann. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was aus Hamburg in den nächsten Jahren wird.
Ja, ich auch. Tatsächlich, du sagtest ja, nur eine Line reicht nicht. Finde ich nicht den besten Satz von denen, die du bisher gebracht hast. ich finde tatsächlich sind viele von den Bundesligisten so ein Stück weit auf ihre erste Line angewiesen. Das ist ja bei den meisten so, dass die erste Line ziemlich viel scored und dahinter kommt mal mehr und mal weniger. Bei Hamburg würde ich tatsächlich sagen, ist das größte Problem, dass sie einfach keine dritte Line hatten diese Saison über. Oder also wenn, dann wirklich nur ganz, ganz phasenweise und dann immer sehr wild zusammengewürfelt, weil dann waren in der dritten Linie eben alle, die gerade da waren und konnten. Und dass sie fast die komplette Saison mit mehr oder weniger zwei Linien bestreiten mussten. Und das ist vielleicht auch so ein Faktor, dass dann hinten raus gerade bei der zweiten und ersten Linie so ein bisschen der Punch gefehlt hat. Wenn du sagtest, ich habe die Halbfinalserie nicht sehen können gegen euch, aber wenn du sagst, hinten raus hat so ein bisschen der Punch und die Körperlichkeit gefehlt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es damit ein Stück weit zu tun hat. Dass wenn du wirklich von Anfang an mit zwei Linien spielen musst und der Gegner halt zumindest mal ein Drittel oder so lang oder vielleicht das halbe Spiel mit drei Linien spielen kann, ohne dass die dritte Linie sofort gnadenlos abgeschossen wird, dann ist es sicherlich ein großer Vorteil. Ich glaube auch von den Top 5 ist Hamburg die einzige Mannschaft gewesen, die nicht konstant eine dritte Linie hatte. Zumindest wenn ich das jetzt... Ihr habt meistens mit drei gespielt, richtig, bei Berlin?
Wir haben oft mit dreien gespielt, ja. Genau. Also in den Schlüsselspielen dann irgendwann auch weniger.
Ja, aber wir haben's klar, irgendwann kommt die dritte ja meistens dann irgendwann runter, außer man hat irgendwie hoch verloren, hoch gewonnen. Und Weißenfels, Heusbüttgen und MFPC sowieso mit drei Lines unterwegs. Von daher, da wird Hamburg sicherlich ein paar Hausaufgaben haben und was tun müssen nächste Saison, dass sie ein bisschen stabiler werden, auch in der Breite. Dann sind wir angekommen beim eventuellen deutschen Meister bei Weißenfels. Und da ist meine Phrase, mein Satz, mein Stichwort, wie auch immer man es nennen möchte, das hätten wir uns vorher überlegen sollen, Jan. Kaderbreite und System als Trumpf. Und ich würde sagen, das erklärt sich mehr oder weniger von selbst. Da muss ich vermutlich gar nicht allzu viel zu sprechen. Ich wollte nur noch mal auch hier den Blick auf die Scorerliste lenken. Und zwar, was finde ich sprichwörtlich dafür steht, für dieses System und Kaderbreite als Trumpf, der beste Scorer von Weißenfels, jetzt nur in der regulären Saison, war Max Blanke, der auf dem Platz 29 stand. Also gerade noch so auf der ersten Seite bei den Scorern. Zum Vergleich vielleicht noch kurz, der MFPC Leipzig hat 7 Spieler auf der ersten Seite der Scorerliste. Playoffs ist ein bisschen eine andere Geschichte, da hat Matthias Siede dann beschlossen, dass er nochmal deutscher Meister werden will und Tore ohne Ende gemacht. Aber auf jeden Fall für die reguläre Saison ist das, finde ich, eine ziemlich beeindruckende Statistik.
Ja, ich hätte vielleicht sogar noch eine kompaktere Zusammenfassung, und zwar einfach nur ein Wort, und zwar komplett. Also ich glaube, Weißenfels hat diese Saison deshalb gewonnen, weil sie einfach die kompletteste Mannschaft waren. Also das, vielleicht kommen wir später noch dazu, aber sie waren auf der Torhüter-Position einfach ein bisschen die Unendlichkeit verlässlich aufgestellt. Sie hatten defensive Spieler, die wirklich defensiv spielen können. Ja. Und sie waren einfach offensiv, wie du es gerade gesagt hast, einfach unglaublich breit aufgestellt. Insofern sah ich die Breite sah ich hauptsächlich in der Offensive. Auch wenn sie mal auf eine erste und zweite Line gegangen sind, war diese Line, die hatte einfach kaum eine Schwäche. Ne? Also du konntest jetzt nicht sagen, wenn die zwei drauf sind, machen wir so ein bisschen mehr Druck über links. Nee, das funktionierte gegen sie gar nicht.
Und sie gerade hatten, im kurzer, Vergleich, kurzer, ja? kurzer Einwurf, und sie hatten sicherlich auch die beste dritte Line der Liga. Definitiv.
Ja, das kann sein, ja. Das kann sein, auf jeden Fall. Und sie hatten ja gerade im Verhältnis zum oder im Vergleich zu Holzbüttgen und Leipzig, die halt sehr, sehr offensiv abhängig waren, also von davon, was reiß ich vorne, was ich eben hinten dann nicht mehr brauche. Das war ja bei Weißenfels einfach nicht der Fall. Ne? Also die waren imstande, wirklich über das ganze Spielfeld heraus ein extrem starkes Spiel zu liefern. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie meiner Meinung nach völlig verdient Meister geworden sind.
Nur noch einmal, um meine Statistik gerade eben mit Max Blanke zu untermauern. Jedes andere Team in der Liga, also alle anderen 11 Teams, haben jeweils mindestens einen Scorer, der mehr Punkte gemacht hat. Das habe ich so, wie gesagt, noch nie gesehen. Also der beste Scorer vom deutschen Meister ist der schlechteste der 12 Topscorer von den Teams. Das finde ich schon einigermaßen erstaunlich, muss ich sagen. Also auch Wernigerode, Dresden, Schenefeld, alle Teams, egal wie weit unten sie drin stehen, die hatten alle mindestens einen Scorer, der besser war als Max Blanke. Und Max Blanke war der Beste von Weißenfels. Das finde ich einfach sehr erstaunlich, so im Nachgang.
Und die nächsten auf der Liste, die kommen aus Holzbüttgen. Ich habe es jetzt schon so ein bisschen gerade angedeutet. Holzbüttgen ist natürlich eine Mannschaft, die extrem viel individuelle Kraft hat, insbesondere Offensive. Deshalb ist mein zusammenfassender Satz Flucht nach vorne. Die fühlen sich extrem wohl, wenn sie vorne den Ball haben, wenn sie von den Ecken schalten können, wenn sie eben nicht übers ganze Feld im Grunde nach vorne huschen müssen, obwohl sie eine extrem konterstarke Mannschaft sind. Ich glaube, woran Holzbüttgen dann insbesondere gegen Weißfels gescheitert ist, ist, dass man sie mittlerweile relativ gut lesen kann. Ne? Es gibt da diesen, im Offensivaufbau gibt es da diesen, diese Schaltung über die rechte Bande vorne schön in die Ecke spielen und von dort Verteilung über Doppelpass in den Slot oder nochmal zurück. Oder Alternative 2, ich habe einen linken Verteidiger, meistens fällt Hoffebert so ein bisschen zurück und ich laufe im Grunde diese linke Schiene lang an der Flanke. Das sind so zwei Muster, die sich bei ihnen gerne wiederholen. Und wenn du eine Mannschaft bist, die sich einfach taktisch gut einstellen kann und die dann nach dem Ballgewinn gut gegensteuert, dann ist das etwas, was Holzbrücken angreifbar macht. Das haben wir auch im Final Four übrigens gesehen gegen Schriesheim.
Ich wollte gerade darauf hinausgehen. Gerade diese Geschichte, die du angesprochen hattest, war für mich einer der Hauptgründe, weshalb sie es im Halbfinale nicht geschafft haben, Schriesheim zu schlagen. Absolut. Beziehungsweise andersrum, Schriesheim hat sich extrem gut auf diese Variante eingestellt, die sie spielen.
Ja, und dann Holzbrücken bringt so eine ganz konkrete Schwäche mit, und zwar ist es deren eigener Slot und im Grunde alles, was hinter deren Tor passiert. Und das ist jetzt gerade, wie wir gerade über Weißenfels gesprochen haben, eben das, was fehlt, um komplett zu sein. Ne? Letztes Jahr haben sie es ein bisschen besser ausgespielt, glaube ich auch, weil Weißenfels ein bisschen mit seinen Schwächen zu kämpfen hatte. Aber dieses Jahr konnte das dann Holzbrücken eben im Halbfinale nicht ausspielen. Ist eine individuell extrem talentierte Mannschaft, aber wie gesagt, halt ein bisschen offensivlastig und das ist dann halt in engen Partien gegen den vermeintlichen Titelkandidaten dann eben nicht genug.
Okay, ich habe dem tatsächlich, abgesehen von dem kurzen Einwurf, den ich gerade gebracht habe, nichts hinzuzufügen. Und dann würden wir zum letzten Team der Liga, also zum Erstplatzierten nach der regulären Saison übergehen. Das ist der MFBC Leipzig. Da ist meine Phrase, bester Kader der Liga, aber ... Mit dem Hinweis darauf, dass also Leipzig hatte aus meiner Sicht diese Saison unfassbar viel Potenzial, hatte wahnsinnig viel Offensivwucht im Kader. Wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen, unter den Top 30 Scorern in der Liga sind 7 vom MFBC. Das ist schon Wahnsinn. Aber sie haben es ganz offensichtlich am Ende nicht so ganz zusammenbekommen, obwohl sie ja auch 200 Tore oder so geschossen, glaube ich, in der Liga. Also mit Abstand die durchschlagstärkste Mannschaft waren. Allerdings fand ich auch, also ich kann mich jetzt im Nachhinein selber loben, ist immer einfach. Ich hätte auch vor dem Finale schon auf Weißenfels getippt, weil ich gegen den MFBC auch in der Saison nie das Gefühl hatte, dass sie so komplett lückenlos sind. Also einfach nicht so komplett waren wie Weißenfels, wie du es vielleicht angesprochen hast. Es gab auf jeden Fall Spiele die ganze Saison über, wo der MFBC Gegner gnadenlos abgeschossen hat. Und das auch deutlicher als Weißenfels das die Saison über hinbekommen hat, aus meiner Sicht. Also wir hatten vorhin das 12:0 gegen Bonn zum Beispiel angesprochen. Und auch wir mit Schenefeld haben zweimal wirklich deutlich auf den Sack bekommen gegen Leipzig, wenn ich das so deutlich sagen darf. Trotzdem haben sich die Spiele anders angefühlt als gegen Weißenfels. Ich hatte immer so den Eindruck, dass wenn du gegen den MFBC einen Fehler machst, die bestrafen dich sofort. Also wenn du da irgendwie in der Nähe vom Slot oder eigene Hälfte oder so den Ball verlierst, dann kommt Querpass, bumm, Tor. Meistens mag Olli Bote linker Halbposition oder für sich linke, von unserer Seite aus rechte, nagelt den dann irgendwo rein. Solche Geschichten hatten die wirklich richtig gut drauf. Gleichzeitig hatte ich nie das Gefühl, dass die so lückenlos waren wie Weißenfels. Also egal wie gut die gescored haben, hatte ich immer das Gefühl, dass man sich gegen Leipzig schon auch ein bisschen was erspielen kann und dass die schon auch den einen oder anderen blöden Fehler mehr begehen, als es bei Weißenfels der Fall war. Also die Spiele gegen Weißenfels, die wir hatten, waren deutlich enger. Deshalb, wie gesagt, jetzt wieder nur sehr eingeschränkte Sichtweise, wie unsere Spiele gegen die waren, aber trotzdem vielleicht ein bisschen kleiner Hinweis. Gegen Weißenfels hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass es unendlich schwer ist, sich klare Torchancen rauszuspielen und dass die eben auch ganz, ganz selten mal irgendwie einen Ball verstolpern, irgendwo in einer blöden Zone oder so, sondern dass sie immer, wenn sie Fehler begangen haben, dann musste man sie wirklich dazu zwingen. Also da muss man wirklich aktiv übers Pressing kommen und dann haben sie vielleicht mal einen Fehler gemacht, den man sich wirklich aber auch selber erarbeitet hat. Und es war ganz selten so, dass einfach mal jemand kurz seine Defensivaufgabe vergessen hat oder so.
Ich glaube, das ist mit Sicherheit richtig. Ich würde vielleicht nur hinzufügen, also wir haben ja dieses Kuriose, haben wir mit Berlin zum Beispiel erfahren in der Ligaphase, wir haben sie ja zweimal geschlagen. Ne, also einmal in Overtime, einmal 6-1 in Leipzig gewonnen. Hatte vielleicht noch externe Effekte, weil wir irgendwie Auswärtsspieler vorhatten. Aber trotzdem, es war eine Mannschaft, die konntest du, wenn du deren Offensivspiel ausgeschaltet hast, auch mal überraschen. Und das war etwas, was du zum Beispiel Weißenfels nicht machen konntest. Man muss natürlich jetzt auch diese relativ klare Finalserie gegen Weißenfels ein bisschen relativieren, weil wir, sie haben ja zweimal sehr knapp verloren, die ersten zwei Spiele. Und dass du dann dieses dritte Spiel so deutlich verlierst, das hängt dann natürlich auch ein bisschen dem Verlauf des zweiten Spiels nach. Ja. Ne? Da haben sie ja in Overtime verloren, dann liegst du 0-2 hinten, obwohl du so nah davor standst, nochmal diese Serie auszugleichen. Mein Gott, und dann hast du dann vielleicht nicht mehr den Saft, wenn das dritte Spiel nicht gut anfängt für dich, und das hat es ja tatsächlich nicht, und dann ist eben die Serie zu früh und zu deutlich vorbei gewesen. Also da, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, das weiß Leipzig, da werden sie sich wahrscheinlich defensiv und von der Komplettheit des Kaders mit Sicherheit für nächstes Jahr einiges vornehmen.
Ja, ich glaube, das dritte Spiel von der Finalserie kann man ein bisschen ausklammern. Also am Anfang war da sicherlich der ein oder andere Fehler zu viel bei Leipzig drin, aber wenn du dann zwei Spiele so knapp verloren hast und dann 0-4 oder was es dann auch immer war, hinten liegst, dann emotional nochmal zurückkommen, das wird halt einfach super, super schwierig. Okay, dann wären wir mit dem kurzen Bundesliga-Rückblick über alle 12 Teams hinweg fertig. Hast du noch abschließende Worte, Jan?
Wir haben eine Saison gehabt, wo wir zum ersten Mal oder seit langer Zeit Best-of-Five-Serie hatten im Halbfinale und im Finale. Ich glaube, die Best-of-Five-Serie im Halbfinale zwischen Holzbütten und Weißenfels war beste Werbung für den Sport. Ich glaube, das war absolut herausragend. Das ist das, was wir, glaube ich, in der Bundesliga wollen. Umso mehr hat es mir wehgetan, wie schlecht sie medialisiert wurde. Also jetzt unabhängig davon, dass es mich auch ein bisschen überrascht hat, wie wenig Leute in Weißenfels zu so einem Topspiel gekommen sind, also physisch, aber auch wie wenig Spuren das Ganze so im Netz hinterlassen hat. Also ich meine, wir haben eine Sportart, wo wir sagen, okay, das ist jetzt im Grunde die Trendvariante für oder die Trendalternative für Mannschaftssportarten, und aber dass man da irgendwelche Videohäppchen sieht oder sowas, Fehlanzeige, also man muss da irgendwelche Livestreams irgendwo suchen, die hinterher gucken, und das fand ich extrem schade, weil ich meine, wozu brauchst du das? Dann gehst du tatsächlich hauptsächlich um das sportliche Element, das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn man dann das alles irgendwie liegen lässt und dann einfach nichts für die Reichweite der Sportart macht oder die Leute dann halt wirklich als gesamte Community mitreißt, halt mit Inhalten und mit Content, dann hat man halt eine Chance verpasst, und ich glaube, das haben wir dieses Jahr.
Ja, sehe ich auch so. Gerade, du hast jetzt nur die Halbfinalserie angesprochen, die eine, aber auch die Viertelfinalserien waren ja Werbung für Floorball, ne? Also ja, die sind ja alle 2-1 ausgegangen. Dann die, ich glaube, Chemnitz hat wahnsinnig volles Haus gehabt, dann noch mit ihrer Trikotaktion gegen MFBC, super Spiel gemacht, da noch gewonnen, dann, ich glaube, die Hälfte der Fans noch mit nach Leipzig genommen. Also das war cool zu sehen. Ich glaube, auch die Viertelfinalserien, da hätte es sich gelohnt, ein bisschen mehr mediale Berichterstattung zu machen, ein paar mehr Highlight-Clips zu sehen, all solche Geschichten. Weil gestreamt wurden ja tatsächlich, glaube ich, auch fast alle Spiele in den Playoffs.
Ja, und das war, wie es sein sollte, ne? Aber das ist ja nicht, also die Livestreams spielen eine andere Rolle als tatsächlich die Highlights oder irgendwelche Tore-Clips, und das ist ja mittlerweile theoretisch ein leichtes, ne? Das halt wirklich umzusetzen und jetzt sei es jetzt Instagram oder TikTok oder was auch immer.
Ja, genau, ich wollte nur sagen, also das Potenzial für Clips war da. Also ja, es wurden alle Spiele gestreamt, man konnte quasi von zu Hause Content produzieren. Das wäre schon möglich gewesen.
In Leipzig flog sogar eine Drohne durch die Halle. Liebe Grüße an André Mühle. Also das war schon gut durchdacht. Und sensationelle Zuschauererfahrung. Also ich glaube, die Halbfinals, die wir gegen Leipzig hatten, das erste Spiel in Leipzig. Also das habe ich in Leipzig lange nicht mehr erlebt. Hut ab.
Okay, dann würden wir zum letzten Punkt für heute übergehen. Und zwar wollten wir noch kurz unsere All-Star-Teams küren, sowohl erste Bundesliga-Damen als auch erste Bundesliga-Herren. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf reguläre Saison oder so, sondern wir haben uns quasi die komplette Saison vorgenommen, Pokal und so weiter, alles reingerechnet und dann geguckt, wer denn unsere All-Star-Teams wären. Bei den Damen habe ich das mehr oder weniger diktatorisch an mich gerissen, weil Jan neben Job und eigener Bundesliga-Belastung einfach nicht so viel dazu gekommen ist, Damen-Bundesliga zu sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deshalb an der Stelle keine Expertenmeinung ins Boot werfen kann.
Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht, dass ich die Kategorie ignorieren würde. Also ich habe meine Spuren auch in der Damenkategorie hinterlassen. Ich habe mal die Damen trainiert, der Berliner und die U19-Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Also es ist kein bewusstes Ignorieren. Es ist einfach nur, wir haben einen hohen Anspruch an das, was wir hier loswerden. Und insofern habe ich da vollstes Vertrauen.
Genau, deshalb ist es jetzt nur mein All-Star-Team. Also wenn ihr nicht einverstanden seid, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden dürft und müsst. Und zwar fangen wir an mit der Torhüterin. Das ist aus meiner Sicht klar Lena Backus von den Dümpner Füchsen gewesen. Aus meiner Sicht die konstanteste Torhüterin der Liga. Gab sicherlich noch die ein oder andere, die einen guten Job gemacht hat, aber Teamerfolg spielt aus meiner Sicht auch immer eine gewisse Rolle und die Dümpner Füchse sind halt Pokalsiegerin und Meister geworden. Spielt für mich auch tatsächlich eine größere Rolle am Dümpner Erfolg, als ihr so zugesprochen wird immer. Verteidigerpärchen sind für mich Theresa Beppler-Alt, aus meiner Sicht auch indiskutabel, ist glaube ich die offensivstärkste Verteidigerin der Liga, und Nathalie Berger vom MFBC Leipzig. Die hat auch einen richtig, richtig guten Job gemacht und aus meiner Sicht gerade in den Playoffs auch nochmal eine Schippe draufgepackt. Und vorne, wir unterteilen es nicht in, das hätte ich vorher noch sagen sollen, ich sag's jetzt kurz, wir unterteilen nicht in Center und zwei Flügel, weil das erfahrungsgemäß nicht funktioniert. Einige spielen gar nicht unbedingt mit klarem Center. Irgendwie will man vielleicht auch mal zwei Center haben oder keinen Center. Von daher unterteilen wir es einfach in zwei Verteidiger, drei Stürmer. Und meine drei Stürmerinnen sind Annalena Best und Wainona Jürgens von den Dümpner Füchsen. Aus meiner Sicht muss man auch da über beide nicht wahnsinnig viel diskutieren. Machen beide Punkte ohne Ende. Scorerlistenplatz 1 und 2 in der Liga. Und eben auch im besten Team der Liga tätig. Und die dritte Stürmerin ist aus meiner Sicht Randi Klärbaum, macht auch unendlich viele Punkte, gibt gleichzeitig aber den ETV-Ladies noch eine ziemlich athletische Komponente. Also auch im Forechecking ist sie eben sehr aktiv, eine der besten Verteidigerinnen, auch in der ersten Linie von Hamburg. Von daher gehört sie da aus meiner Sicht auf jeden Fall rein.
Und ich darf das Oster der Herren übernehmen. Ich fange mal mit meinen fünf Kandidaten an und dann kannst du sagen, dass ich nichts von der Materie verstehe und dass du was ganz anderes vorschlagen würdest.
Du verstehst definitiv nichts von der Materie, weil es im Optimalfall sechs Kandidaten sein sollten.
Das erklärt, warum da jemand fehlt. Dann leg ich mal los. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was für mich relativ deutlich und klar war, war der Goalie. Also den würde ich Martin Brückner fest und dick in die Hand drücken. Ich glaube, Weißenfels war da an der Position einfach verlässlich besetzt. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich glaube, es gibt keine Position im deutschen Floorball, die so sträflich vernachlässigt wird im allgemeinen Diskurs wie der Torhüter. Und ein kleiner Appell an diejenigen, die für Statistiktools verantwortlich sind. Bitte, 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 bitte. Die nächste Funktion, die irgendwo installiert werden sollte, ist auf jeden Fall die Torhüterwertung, zumindest die Schussstatistik. Das dann natürlich dementsprechend halt nochmal die Möglichkeit, dass man auch sowas bewerten kann. Weil, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus Tschechien und ich kann mich erinnern, als vor 27 Jahren das Online-Statistik-Tool eingeführt wurde in den tschechischen Regionalligen und dort wurde erklärt, wie die Torhüter-Statistiken eingetragen werden, damit man die Prozentsätze in eine Tabelle darstellen kann. Vor 27 Jahren, ich muss nicht erklären, wie die Welt damals aussah, jedenfalls in Deutschland haben wir diese Funktion heute noch nicht, 2023. Und ich würde mir wünschen, wenn es das gäbe, weil das ist natürlich ein Wert, der extrem wichtig ist und der tatsächlich auch relativ einfach zu errechnen ist. Neben dem Plus-Minus-Wert, der eigentlich noch mal viel interessanter ist, aber den kann man jetzt jemandem zumuten, dass der dann berechnet wird. Aber zumindest für die Goalies. Also, um das kurz zu machen, Martin Brücken an der Bude. In der Verteidigung.
Sekunde, Jan, streiten wir uns direkt um einzelne Positionen oder warte ich deine fünf ab und gebe dann meinen Senf dazu? Wollen wir das machen?
Können wir machen. Wollen wir lieber einmal komplett fünf machen und dann gehst du es einmal durch? Oder wie würdest du es machen wollen?
Nee, alles gut. Mach erstmal fertig.
Ja. Defensiv muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es mir ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass Deutschland nicht über besonders viele klassische echte Verteidiger verfügt, was auch so ein bisschen, glaube ich, die Schwäche des deutschen Floorballs ist, was man sehr oft dann auch in der Nationalmannschaft sieht. Die meisten Verteidiger sind dann sehr offensivlastig, sie sind in das Offensivspiel viel mehr eingebunden als in ihre defensiven Rollen und insofern würde ich da zum Beispiel jemanden wie Svensson Hoppe vornehmen, der auch mal eine offensive Rolle einnehmen kann. Aber den nehme ich und wen ich dazu packe, ist nochmal ein Ferdinand Ondruschka. Weil das für mich ein Spieler ist, der dann auch so ein bisschen aus dieser Jugendwelle mitkommt und der perspektivisch tatsächlich einer dieser Brocken hinten werden kann, wo man sagt, okay, gut, über den wollen wir da lieber nicht nach vorne rutschen, weil der ist einfach zu mächtig im Weg. Und solche Spieler braucht die Liga mehr und von denen gibt es zu wenige. Den würde ich dann vielleicht so, naja gut, als Rookie kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr nominieren, dafür ist er schon eine Weile dabei, aber Spitzenmann. Und in der Offensive, ja, da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen. Da gibt es ja sehr, sehr viel Talent in der Liga. Ich habe tatsächlich dann mir so eine Reihe aus Vogel, Makkonen und Hoffebert gebastelt. Wenn ich da noch einen hervorheben musste, weil es gab ja beim Final Four so diese Wertung des besten Spielers der Liga, die dann bei Janne gelandet ist, Janne Makkonen. Ich meine, ich liebe Janne sehr, das ist ja letztendlich mein Mitspieler in Berlin. Ich bin in dem Kontext, vielleicht würde ich sogar Hoffebert noch vorziehen, weil ich glaube, Hoffebert ist in der Gesamtbewertung tatsächlich der kompletteste Spieler. Also er ist imstande, im Mittelfeld, in der Mittelzone Impulse zu setzen, Spiel aufzubauen. Er ist auch mal hinten jemand, der Zweikämpfe gewinnen kann, wenn du es mal von ihm brauchst. Und er ist halt vorne natürlich ein extrem effizienter und beeindruckender Spieler, weil er einfach den Gegner massiv binden kann. Und während die anderen beiden dann tatsächlich viel, viel offensivlastiger sind. Also nochmal zusammenfassend, Brückner, S. Hoppe, Elf und Ruschka, Vogel, Makkonen, Hoffebert, bitte sehr.
Spannend. Okay, wir fangen direkt beim Goalie an. Da habe ich tatsächlich mehr oder weniger ein Dark Horse, der so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist diese Saison. Du kennst ihn sehr, sehr gut. Ich würde tatsächlich Jonas Beskin nehmen.
Oh, da würde ich, jetzt kann ich ja eigentlich gegensteuern, weil du steuerst ja gegen mich, aber ich steuere trotzdem nochmal gegen, weil ich tue mal Jonas den Gefallen und ich glaube, er kann viel mehr, als er dieses Jahr geleistet hat und das weiß er. Und es gab halt ein paar Schlüsselspiele, wo ich ihn schon mal in besserer Form gesehen habe und ich glaube, sein großer Nachteil dieses Jahr war, dass er keinen zweiten Torhüter hatte, der regelmäßig Druck von hinten ausübt und wenn er den hat, dann kann er noch ein, zwei Klassen besser werden.
Okay, also kann immer dieser Bias sein. Wie gesagt, man sieht lange nicht jedes Spiel. So sehr ist man dann doch nicht im Thema drin. Von daher habe ich vielleicht einfach sehr, sehr viele gute Spiele von ihm gesehen und die nicht so guten habe ich vielleicht ein bisschen ausgeklammert. Aber gerade, dass er alleine ist, war für mich auch eher ein Pluspunkt bei der Bewertung. Also er war einer der wenigen Torhüter, der die Liga quasi komplett alleine durchziehen musste. Ich glaube, euer Backup hat ganz, ganz wenig gespielt. Und für mich hat er halt eben auch das komplette Paket. Also macht, glaube ich, auch mit die gefährlichsten Auswürfe in der Liga. Riesiger Typ, also ich weiß nicht, wie groß er ist, auf jeden Fall locker irgendwie 1,83, 84, 85, also jetzt nicht riesiger Typ, aber auf jeden Fall mal groß genug als Torwart. Wir haben ja durchaus auch noch den einen oder anderen kleinen Torwart in der Liga, wo es wahrscheinlich vorteilhaft wäre, wenn die 5 bis 10 Zentimeter draufpacken würden. Von daher, ich kann bei Martin Brückner mitgehen, das ist nicht das Problem. Ich hätte tatsächlich an der Stelle Jonas Beskin genommen. Für Martin Brückner spielt natürlich auch wieder so ein bisschen der Teamerfolg.
Ich gebe also, die Blumen weiter. Jonas wird sich freuen.
Müssen wir uns am Ende einigen?
Nö.
Unser Produzent nickt und sagt, wir müssen uns einigen. Vielen Dank, Pascal. Gut, dass jemand Schiedsrichter von außen ist. Wir müssen das ja auch hübsch machen für Social Media und so. Dann würde ich sagen, einigen wir uns auf Martin Brückner.
Gut, dann bin ich bereit, bei den nächsten Kandidaten anzumelden.
Würde dann jetzt zutreffen, nämlich. Beim ersten Verteidiger gehe ich mit. Ich glaube, Svensson Hoppe muss da rein. Da kann man, glaube ich, auch nicht viele Argumente gegen anfinden. Definitiv mit Abstand, würde ich sagen, der spielstärkste Verteidiger diese Saison. Alleine, was der für Scorerwerte sind nicht alles, aber alleine, was er für Werte auflegt als Verteidiger, ist schon beeindruckend. Mein zweiter Verteidiger wäre gewesen, mit einem kleinen Fragezeichen dran, Sascha Herlt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er so viel Verteidiger gespielt hat bei Weißenfels. Aber ich habe mehrere Spiele von ihm gesehen, wo er Verteidiger gespielt hat. Und das auch extrem gut. Deshalb würde ich ihn da nehmen. Ferdinand Ondruschka, bin ich bei dir, guter Typ, macht auch eine richtig gute Entwicklung, da bin ich gespannt, was da noch kommt, gerade mit Ausblick auf die F-Liga-Draft, die wir vielleicht an anderer Stelle ja nochmal thematisieren werden. Allerdings ist er für mich dann doch ein bisschen zu sehr mitgeschwommen, große Teile der Saison, in eben dieser sehr, sehr guten Struktur von Weißenfels. Hat sicherlich auch gerade im Pokalfinale war das, glaube ich, wo er ein starkes Spiel gemacht hat mit 3 Toren. Von daher, ich bin da ganz bei dir, aber da würde ich entweder Sascha Herlt vor ihm sehen oder, wenn wir sagen, Sascha Herlt hat uns zu viel vorne gespielt, das müsste man dann nochmal rausfinden, würde ich auch noch ein gutes Wort für Paul Dall vom ETV einlegen. Der ist für mich tatsächlich eine ganz gute Mischung aus spielstarkem Verteidiger, spielt auch Powerplay bei denen, macht viele Punkte, schaltet sich viel ins Offensivspiel ein, richtig, richtig gutes Duo mit Luca Vogel auch. Die beiden sind, glaube ich, die sich am meisten Querpässe gespielt haben beim ETV letzte Saison, aber gleichzeitig auch ein richtig ekliger und starker Verteidiger hinten raus. Also der ist für mich so ein bisschen das komplette Paket.
Also ich würde bei Dahl auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, dass er für mich eben so mehr diese defensive Rolle einnimmt, die ich von den Verteidigern erwarten würde. Und Sascha hat eine meiner Meinung nach herausragende Playoff-Phase gehabt. Über die Saison hinweg, muss ich sagen, habe ich nicht so viel von ihm gesehen. Und deshalb würde es mich freuen, wenn da vielleicht eher so ein Verteidiger reinkommt, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr Perspektive hat.
Okay, und dann gehen wir zum Offensivtrio über. Das können wir tatsächlich einigermaßen schnell abhandeln. Deine drei sind auch meine drei. Janne Markkonen, Luca Vogel, Nils Hoferbert habe ich auch alle drei genau so gewählt. Mein MVP, den müssen wir aus meiner Sicht nicht extra wählen, aber wäre tatsächlich auch nicht Janne Markkonen, aber auch nicht Nils Hoferbert. Ich hätte Luca Vogel genommen. Also gerade, was der hinten raus nochmal für ein Feuerwerk abgebrannt hat. Der hat ja auch nur 17 Spiele gespielt und trotzdem über 60 Scorerpunkte. Das ist schon Wahnsinn. Und ist auch im Backchecking zum Beispiel super, super stark. Also der ist also eben auch das komplette Paket als Flügel. Also Playmaker, Scorer, Flügelverteidiger, der hat für mich alles, was man braucht.
Ich schenke ihn dir gerne, können wir ruhig machen. Ist dann vielleicht auch eine Wahl, die vielleicht ein bisschen unorthodox ist. Ich wäre so, also was ein bisschen gegen ihn spricht, ist natürlich dann letztendlich der Erfolg der Mannschaft.
Das stimmt, ja.
Im Viertelfinale war Schluss und eigentlich war Hamburg war letztendlich die einzige höher gewertete Mannschaft, die im Viertelfinale rausgeflogen ist. Ja. Und wirklich auch in den Spitzenspielen oder in den Schlüsselspielen gegen Berlin hat es dann halt irgendwie auch nicht gereicht, auch nicht für seinen kompletten Block. Und deshalb ist das natürlich so ein kleiner Wermutstropfen zum Ende der Saison hin. Aber ich bin dabei, ja, der kann das Grünchen ruhig auf sein Köpfchen kriegen.
Und ein Dark Horse hätte ich tatsächlich noch. Ich hatte überlegt, noch Matthias Siede reinzunehmen. Am Ende habe ich mich knapp gegen ihn entschieden, obwohl er es wahrscheinlich verdient hätte. Bei ihm habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er das gemacht hat, was viele erfahrene NBA-Stars dann irgendwann so machen, bei deren bekloppter 82-Spiele-Saison. Die fangen einfach an, so ein bisschen zu coasten. Also die spielen dann schon mit und sind auch immer viel dabei und tragen und spielen auch gar nicht schlecht oder so. Aber du merkst so ein bisschen, ja, so ganz das, was sie können, spielen sie dann halt doch auch irgendwie nicht. Und wenn es halt darum ging in den Playoffs, dann hat er halt wirklich gezündet und halt Buden ohne Ende gemacht. Von daher, wie gesagt, das in der regulären Saison war es mir ein bisschen zu viel gecoastet, deshalb habe ich ihn nicht mit reingenommen. Aber ich glaube, auch das wäre eine gute Wahl gewesen.
Auf jeden Fall.
Gut, dann wären wir soweit mit unserem ziemlich groß und umfangreich gewordenen Bundesliga-Rückblick. Wie geht's weiter, Jan?
Ich glaube, wir können so langsam den Abspann einleiten. Und zwar, wenn ihr euch schon auf unsere nächste Folge freut, dann macht's euch einfach, abonniert unseren Podcast. In dem Podcast bei eurer Wahl gibt's so ein kleines Glöckchen meistens. Also ranklicken und folgen, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ihr findet uns auch bei Steady. Das ist so eine Plattform für ja verschiedene kreative Inhalte. Ob ihr uns da jetzt ein bisschen Trinkgeld für ein Käffchen da lässt, das sei dahingestellt. Aber ihr könnt da auch unseren Blog verfolgen und verschiedene Inhalte über uns. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und die nächste Folge haben wir in einem knappen Monat geplant mit verschiedenen Inhalten, die vielleicht jetzt noch zu kurz gekommen sind und dann vielleicht auch so ein bisschen breiter gestreut. Aber wir konnten ja die Bundesliga nicht einfach nur so überfliegen und hinten liegen lassen, weil das war ja eigentlich schon ein relativ spannender Jahrgang.
Das denke ich auch. War auf jeden Fall eine super spannende Bundesliga-Saison. Von daher deshalb der etwas umfangreichere Blick drauf. Ich würde noch einmal unser Instagram pluggen wollen. Wir heißen auf Instagram überraschenderweise auch Konterpass. Folgt uns gerne da. Und was ihr grundsätzlich immer machen dürft, ist uns Hörerfragen stellen. Wir werden nicht jede einzelne Hörerfrage sofort beantworten, aber wenn sich dann irgendwann mal ein gewisses Bucket, ein kleiner Eimer an spannenden Fragen angesammelt hat, dann gibt es vielleicht mal eine Bonusfolge Q&A oder wir lassen die irgendwo mit einfließen, wenn uns selber die Ideen ausgehen, was, glaube ich, nicht so schnell der Fall sein wird.
Gut, insofern, es war uns eine Freude, zum ersten Mal in euren Ohren zu stecken. Steckt uns wieder rein und habt einen schönen Sommer.
Bis dann, ciao.